Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
So, Mittwoch, der 26.09., noch gut 2 Stunden bis zum Anpfiff. Eintracht Frankfurt in Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, wir werden heute punkten. Leider konnten wir unser heutiges Gebabbel nicht nach dem Spiel aufnehmen, aus zeitlichen Gründen. Deswegen müssen wir ein bisschen spekulieren. Hallo Sebastian. Hallo?
Was?
So, ja. Hallo Sebastian. Grüß dich. 2 Stunden vom Spiel bei Borussia Mönchengladbach.
Ja, hier ist es noch relativ früh am Morgen. Aber der Kaffee ist in meiner Hand und ich bin gewappnet für alles, was kommen mag.
Wo habe ich dich jetzt gerade erwischt?
Immer noch am Pazifik hat sich nichts geändert, außer dass das Wetter ein bisschen besser geworden ist. Ja, aber ansonsten alles beim Alten.
Du hast das letzte Mal gesagt, du bist jetzt in der Regenzeit, aber wenn du sagst, Wetter ist besser geworden, hast du heute keinen Regen?
Ja, die Regenzeit schien anzufangen, hat jetzt eine Woche Pause genommen und soll dann wohl nächste Woche erst richtig.
Okay, na dann.
Ich darf gespannt sein.
Dann genieß noch ein bisschen die trockenen Tage.
Momentan scheint die Sonne.
Ja, bei uns auch. Also ganz erstaunlich, gestern war so ein bisschen Winter und am Sonntag, heute haben wir ja Mittwoch, am Sonntag war das Spiel gegen die Red Bulls aus Leipzig und das war ein richtig geiles Pisswetter. Und da sind wir auch alle klitschnass gewesen. Das Stadion war so gefühlt halb leer, weil viele Leute, die wohl von außerhalb kamen, überhaupt keinen Bock hatten, bei dem Wetter gegen so einen Gegner ins Stadion zu gehen. Da hatten wir auch unsere Regenzeit.
Kann man ein bisschen verstehen.
Ja, kann man sehr wohl verstehen. Dach war auch offen. Haben wir uns auch gefragt im Stadion, wieso wird das Dach nicht zugemacht? Aber das ging wohl einher mit ziemlichen Windböen. Und ja, das Dach, das 20 Millionen Euro gekostet hat, wurde dann nicht zugemacht, weil es sonst zu Schädigungen hätte kommen können am Dach. Keine Ahnung, also begreift kein Mensch. Aber okay, haben wir mit offenem Dach gespielt, was dann auch teilweise zu absurden Szenen führten, gerade an der Gegentribüne, wo das Wasser auf dem Platz ähnlich hoch stand wie einst bei der WM 74 Deutschland gegen Polen. Nur, dass heute dass am Sonntag die Ordner keine Walzen in der Hand hatten, um das Wasser dort wegzudrücken. Aber jeder kann sich noch an die Bilder erinnern. Wenn nicht, ich glaube, im Eintracht-Museum ist so eine Walze ausgestellt und auch Videomaterial von dem Spiel. Aber es gibt es auch bei YouTube, kann sich jeder anschauen, der das damals 1974 nicht mitverfolgt hat.
Eigentlich finde ich ja, dass die Jungs vom Museum ein bisschen auf Retro hätten machen können, die Walzen auspacken und vor dem Spiel nochmal damit rumlaufen. Das hätte was gewesen.
Theoretisch ja, aber die waren auch alle aufgeregt. Die Waldtribüne ist ausgefallen, die Stände wurden alle abgebaut vom Museum und da war jeder irgendwie damit beschäftigt, rette sich wer kann.
Ja, kann man verstehen, aber es wäre nett gewesen.
Auf jeden Fall. Ich habe sogar eine Dame.
Hätte auch jeder.
Bitte? Nee, red weiter.
Ja, hätte aber auch jeder auf den Rängen, wie es ja auch damals war, diese 70er Jahre gelbe Regenmäntel auspacken müssen.
Und genau das wollte ich gerade sagen. Wie heißt dieser gelbe Regenmantel aus den 70er Jahren? Weißt du das?
Keine Ahnung.
Friesenerz. Nee. Friesenerz. Ja, und damit sind in den 70er Jahren wirklich alle rumgelaufen. Und wenn man Bilder von diesem Spiel sieht, Deutschland gegen Polen, von der Regenschlacht, sieht man auch, dass das Publikum komplett in Gelb ist oder fast komplett in Gelb, weil das in den 70ern und auch Anfang der 80er durchaus schick war, mit Friesenerz bei dem Wetter rumzulaufen. Und ich habe, das wollte ich gerade sagen, vorm Museum, als wir unterm Dach Schutz suchten vor dem Regenmassen, war eine Dame da, die ein Friesennetz anhatte und die kam auch aus Norddeutschland und ein Friesennetz kostet aktuell 59 Euro. Kann man im Internet bestellen. Also wer demnächst zur Eintracht rausgeht bei vergleichbarem Wetter, Friesennetz, Amazon oder wo auch immer, gibt es den für 59 Euro und das Ding hält wirklich trocken.
Bitte nur noch im Friesenerz dann auch, wenn es regnet.
Ja, nur noch ein Friesennetz, genau. Dass wir wieder eine gelbe
Ja.
Kulisse haben. Als
Gerade
Erinnerung
im
an
Friesenerz.
1974, genau. Genau, Mottofahrt. Am besten Mottofahrt nach Rom, wenn der Pisswetter ist. Alle im Friesennetz.
Ja schön, ja.
Aber heute, also ähnlich wie an der Pazifikküste anscheinend, hat hier auch in Deutschland der Altweibersommer Einzug gehalten und morgen soll es sogar der wärmste Tag werden. Aber in 2 Stunden ist Anpfiff in Gladbach. Was erhoffst du dir und an was erinnerst du dich bei den Duellen mit Gladbach?
An was ich mich erinnere, willst du jetzt,
Na, ich sag mal so,
wie
ich.
genau willst du da jetzt, also das letzte Mal, als ich da war, sind wir ins Pokalfinale eingezogen.
Genau, das ist doch schon mal etwas. Und auch
Das ist meine Erinnerung an Gladbach.
das letzte
Ja.
Punktspiel hat, ich glaube, Kevin Prinz Boateng das erste Pflichtspieltor für die Eintracht geschossen, ne? Und das war auch das Tor zum 1:0-Sieg. Das goldene Tor.
Richtig, ja. Ja, und davor hat er ja schon Tor vereitelt gehabt.
Stimmt, genau.
In der er das Abseits-Dings geklaut hatte. Ja,
Richtig, ja.
ja
Ja,
ich.
jetzt ist eine gute Frage. Er hat doch das Tor in Gladbach
Das war auch
geschossen, ne?
relativ früh in der Saison.
Ja, war auch so vergleichbar. Dritter, vierter Spieltag. Fünfter Spieltag. Also war relativ früh.
Ob das ein gutes Omen ist, ich bin, jetzt bellt der Hund. Ich bin nicht ganz so optimistisch. Weiß es aber auch nicht ganz. Schwierig. Marseille und Leipzig ist beides im Kopf. Ja, ich hoffe auf den Punkt.
Hast du denn was vom Marseille-Spiel gesehen? Hast du DAZN bei dir installieren können und konntest du das Spiel sehen? Oder wie hast du das mitbekommen?
Also, DAZN habe ich jetzt gar nicht versucht, weil da das Problem ist, dass. Also deswegen habe ich es bei DAZN gar nicht versucht. Ja, man kann mit einem VPN vorgaukeln, dass man in Deutschland sich befindet. Aber es steht irgendwie schon in den AGBs, dass das nicht rechtens ist.
Ja.
Habe ich das lieber gelassen, habe dann aber einen anderen Stream, der auch nicht rechtens ist, gefunden, der einigermaßen ging. Und somit konnte ich das Spiel gegen Marseille eigentlich sehen und habe laut im Van geschrien in der 90. Minute. Ja, also sehr, sehr positiv überrascht.
Aber wirklich sehr positiv überrascht. Wir haben es dann über DAZN gesehen. Logischerweise, wie sonst, weil nach Marseille Stadion durften wir nicht rein. Und ich war positiv überrascht, dass keine Werbung. Also es gab überhaupt gar keine Werbung. Also natürlich die ein oder andere Vorschau auf ein Boxereignis oder auf weitere Fußballspiele. Aber es war wirklich im Vergleich zur Sky-Übertragung oder auch meinetwegen Übertragung bei ARD und ZDF, wo die Kommentatoren mit Steffen Simon oder Bella Reti einfach unerträglich sind, war das sehr, sehr entspannt. Zwar haben sich das war auch sogar mit Co-Kommentator, kennt man irgendwie seit 20 Jahren gar nicht mehr. Die haben sich auch teilweise ein bisschen widersprochen, aber es war trotzdem entspannt, weil man neue Stimmen, keine Werbeeinblendungen und auch in der Halbzeit, ich weiß gar nicht, was in der Halbzeit war, es gab auch keine Interviews. Also irgendwie war es so ein bisschen surreal, genauso wie das Ganze drumherum mit dem leeren Stadion. Ich habe mich königlich amüsiert über den einen Ordner, der sich auf der Gegentribüne genau Höhe Mittellinie platziert hat und sich das Spiel genüsslich angeschaut hat. Und ja, dann das dumme, schnelle 1:0 für Marseille, da dachte ich ja, okay, Das könnte heute ein Debakel werden. Wie war dein erster Gedanke?
Ja, natürlich habe ich mich jetzt nicht gefreut, aber weil ich uns auch immer im Kopf habe, und zwar, dass ich meine Sitznachbarn im Stadion auch immer schon von genervt, weil ich immer davor warne, dass wir früh treffen. Weil ich das Gefühl habe, wenn wir ganz früh treffen, in den ersten 3 Minuten wird es nie was. Also, dann ist das Beste, was wir rausholen können. Eben kein Schützenfest, was man meinen könnte. Aber ja, also da habe ich hab halt die ganze Zeit gehofft mit vielleicht, also nachdem wir mit, wäre schon geil, wenn wir hier mit einem Punkt rauskommen, wenn wir das irgendwie erkämpfen könnten. Ja, dann ist es mehr geworden.
Aber wir hatten ja noch die rote Karte, die gelb-rote Karte für Jethro Willems.
Ja,
Da stand es aber, glaube ich, schon 1:1. Ich müsste jetzt mich arg täuschen. Ich glaube,
ich glaube
da
schon,
stand
ja.
1:1, ne? Und dann noch so ein Momentum zum 2:1, das war schon ziemlich geil. Sebastian, ich glaube, wir haben arge Verbindungsprobleme. Ich höre dich gar nicht mehr.
Ich habe auch gar nichts gesagt. Aber es gab eben Probleme.
Versuchen wir es nochmal weiter. Ja, und damit sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich hatte so die große Befürchtung, dass wir mit 15.000 bis 20.000 Mann nach Rom fahren und es geht um nichts mehr. Aber ich glaube, durch diesen Auftaktsieg sind wir schon ziemlich gut dabei. Rom hat sich gegen Limassol, was ich so mitbekommen habe, jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert zu Hause. Vor allen Dingen interessiert es auch keinen Lazio-Fan. Also das Stadion war fast ähnlich leer wie in Marseille, ohne Publikumssperre. Wir haben ja jetzt, nächste Woche ist Feiertag in Deutschland, 3. Oktober, am 4. Oktober das Heimspiel gegen Rom. Also da verspreche ich mir also auch eigentlich schon einen Sieg. Und dann wird es einen durchmarschieren, wie es Freddy Bobic vor der Auslosung prophezeit hat.
Naja, warten wir es mal ab. Ich überlege gerade, das letzte Spiel gegen die italienische Mannschaft war wirklich Palermo gewesen, oder?
Ja.
Ja,
Ich kann mich auch
gut.
nur an zwei Spiele gegen
Ja,
die
ich meine,
italienische
darüber hatten
Mannschaft
wir schon,
erinnern.
das steckt immer noch in den Knochen,
Das steckt in den
diese
Knochen.
Niederlage.
Ja. Ja, es war Palermo. Ich kann mich dann. Davor war es Juventus Turin. Und davor war es tatsächlich Neapel. Da sind wir sogar weitergekommen gegen Neapel. Zweimal 1:0, glaube ich.
Ralf Falkmaier.
Ralf Falkenmaier. Genau, der hat aber in Neapel getroffen, ne?
Ja,
Und
genau. Im Hinspiel war es ein eigenes.
ja, genau so war das. Leider Gott, ich habe es dich gerade nicht verstanden. Ich habe nur noch gerade so Hinspiel-Eigentor verstanden. Ja,
Ja,
Gladbach. Gladbach habe ich jetzt,
viel mehr
also.
habe ich auch nicht gesagt.
Und da sind wir wieder doch beim Europapokal. Das hatten wir nämlich gegen Gladbach auch schon mal. Und das wird auch das Titelbild zu unserem heutigen Gebabbel sein. Ein Bild vom UEFA-Cup-Endspiel 1980. Und da war ich ja Gnade der frühen Geburt sogar im Stadion gewesen. Und eigentlich habe ich an Gladbach überwiegend positive Erinnerungen. 1980 war Gladbach Titelverteidiger. Dann vor 2 Jahren das Pokalhalbfinale im Elfmeterschießen. Und ich kann mich jetzt an kein wichtiges Spiel gegen Gladbach erinnern. Also vielleicht beim Pokal in der zweiten, dritten Runde, wo wir verloren haben. Aber jetzt an kein wichtiges Spiel gegen Gladbach erinnern, wo wir mal im Halbfinale oder sowas oder mal im Finale standen und verloren hätten. Also Gladbach ist eigentlich ein gern gesehener Gegner für uns. Ich habe sogar heute gelesen, dass wir in Gladbach, also auswärts auf dem Bökelberg und jetzt im Borussenpark, eine relativ gute Bilanz haben. Also jetzt keine positive Bilanz, die ist natürlich noch für Gladbach, aber so von unseren Auswärtsgegnern ist es so mit unser Lieblingsgegner. Wäre ja schön, wenn wir da heute was mitnehmen würden.
Ja, in der Tat hat man größtenteils positive Erinnerungen an Gladbach. Eine negative habe ich irgendwie drin, ist 95-96, als sie 2-0 bei uns gewonnen haben und nach Charlie Körbel entlassen wurde. Und also ein weiterer Schritt Richtung Abgrund war.
War das nicht sogar ein 3-0 für Gladbach? Ich glaube sogar fast, das war 0, das, ich glaube sogar fast, das war 0-3, ne? Ich glaube, das war ein 3-0 für Gladbach. Aber sicher bin ich mir
ich
jetzt auch nicht.
Ich glaube, es war 0-2.
Okay. Dann war das gegen Schalke oder so, gegen das, wo wir dann wirklich abgestiegen sind, dann war das ein 3-0. Also, aber auf jeden Fall gab es eine Halbniederlage.
Ja, beim richtigen Abstieg war
es. Genau. Es gab auf jeden Fall eine Halbniederlage und Charlie Körbel, das war dann letzter Tag als Trainer der ersten Mannschaft, ja. Aber war auch noch eine Erinnerung natürlich, das war in der Saison vom UEFA-Cup-Finale das letzte Spiel von Jürgen Grabowski, war auch gegen Borussia Mönchengladbach, weil er bekanntlich von Lothar Matthäus, der damals noch das Gladbach-Trikot trug, übelst gefoult wurde und danach seine Karriere beenden musste.
Ja, die Geschichte kam dann später nochmal auf, als Matthäus dann Trainer werden sollte. Erinnere ich mich noch. Irgendwann, boah, wann war das? 2000er.
Da war Peter Fischer schon Präsident.
3 Monate lang keinen Trainer gefunden haben.
Genau. Und Jet Leakey meinte, Lothar Matthäus wäre der Top-Trainer für Eintracht Frankfurt und Peter Fischer als Präsident des EVs und gemeinsam mit der Fanszene die Anti-Matthäus-Front bildete und damit das Thema Matthäus, Gott sei Dank, ja, beendet werden konnte. Ohne, dass er jemals Trainer von der Eintracht wurde. Ja.
Also, es ist uns einiges Schlimmes auch erspart worden.
Ja, ich habe mir jetzt überlegt, tatsächlich, es ist uns ja sogar ein Ralf Rangnick, und damit sind wir, haben wir schon den Bogen zum letzten Punktspiel geschafft. Es ist uns ja auch Ralf Rangnick erspart geblieben.
Ganz geschickt.
Ja, ganz geschickt, ne? Der ja auch im Gespräch war bei der Eintracht und absagte mit dem Argument, dass unsere Mannschaft so schlecht wäre. Und ich hoffe.
Ja, das war, glaube ich, dann als Funkel gekommen ist, ne?
War das. Das war, genau, das war vor Funkel. Dann ist Funkel gekommen, richtig. Ja, die Mannschaft wäre so schwach und das wäre völlig uninteressant für ihn. Und ich hoffe, dass wirklich solche Typen wie Ralf Rangnick und sowas, egal wer bei der Eintracht das Sagen hat, wer da im Vorstand sitzt, dass uns diese Typen auf ewig erspart bleiben.
Ja, das kann man, also man kann auch wirklich bei Ralf Rangnick, also den kann man wirklich auch nichts abgewinnen. Also ich meine allein, dass er 2 von diesen komischen Vereinen da oben gebracht hat, mit Hoffenheim und Leipzig. Das spricht eigentlich schon sehr für ihn.
Ja, und der hat ja auch in, war der nicht sogar in Salzburg auch Trainer, aber auf jeden Fall Sportdirektor in Salzburg. Und dann ist der nächste Bogen, der gespannt ist. Dann gab es natürlich dann an dem, nach unserem Spiel in Marseille gab es dann dieses komische Duell Red Bull gegen Red Bull, wo man sich dann auch wundert, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja. Okay, ganz viele Fragezeichen, aber Geld regiert nun mal den Fußball und ja, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr zu wundern. Lustigerweise hat dann sogar noch das Farmteam oder die Filiale. Nee, die Filiale ist ja eigentlich Leipzig, weil das Hauptprodukt ist ja doch Salzburg. Na, auf jeden Fall die Mutter, die Konzernmutter hat dann auch in Leipzig dann gewonnen.
Tochter gezeigt, wer Herr im Haus ist.
Genau.
Aber es ist schon, da hatte ich ja, also ich, das fand ich ja eigentlich, ging, glaube ich, vor 2-3 Jahren endgültig los, als Leipzig Salzburg immer mehr Spieler weggekauft hat und dann sich Salzburg-Fans beschwert haben, dass es so nicht weitergeht und dass sie ja nur noch die zweite Mannschaft von Red Bull wären und so weiter und seitdem auch viele Fans ausbleiben, also oder immer mehr. Das ist einfach, das ist nämlich genau das, was man immer sagt. wenn man mit solchen Leuten diskutiert und die sagen, mit Schalke bekommt ja auch Geld und Bayern bekommt ja Geld von außerhalb und Dortmund und lalala, ist doch alles auch gar nicht so anders und habt euch nicht so und so. Nee, eben der Unterschied ist, wenn Gazprom Schalke kein Geld mehr zahlt, gibt es Schalke immer noch. Und das ist eben das, was bei Salzburg und Leipzig nicht so sein wird.
Richtig, das ist der entscheidende Unterschied, ja. Die Diskussionen, die ermüden auch, ja. Auf der einen Seite, klar, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, hat natürlich dann ein Verein wie Eintracht Frankfurt einen Standortvorteil im Vergleich zu Sinsheim. Aber ernsthaft, jetzt, wer braucht Sinsheim in der Bundesliga? Und na gut, das ist jetzt, wir haben jetzt gerade hier die Hopp-Diskussion in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hopp hat dann unmittelbar oder es wurde dann unmittelbar vor dem Spiel Hoppelheim gegen Dortmund bekannt, dass Dietmar Hopp 32 Strafanzeigen gestellt hat, weil, ach je, da standen Zivilpolizisten in der Dortmunder Gästekurve und haben dann empfohlen, Strafanzeige gegen ein paar 30 Personen ja, mein Gott, zu machen. Und das ist dann auch unmittelbar vor dem Spiel rausgekommen. Darauf ist dann wieder ein entsprechendes Transparent im Dortmund-Block gezeigt worden, wo Dietmar Hopp im Fadenkreuz oder das Gesicht von Dietmar Hopp im Fadenkreuz war mit Hasta la Vista darunter. Und das hat dann Hoppenheim, ich sag schon Hoppenheim, Hoffenheim, dann gleich so als Mordaufruf dann interpretiert. Also es ist wirklich ermüdend alles.
Ja, aber die Diskussion, die ist ja auch schon so alt und kommt immer wieder aufs Neue hoch. Und ich finde, es war von Anfang an ein bisschen Hopps Hauptproblem, dass er das alles zu persönlich genommen hat.
Ja.
Und dass er sich so angreifbar dahin gemacht hat, das ist, im Fußball musst du einfach, so hart es vielleicht klingt, und natürlich gehört es zu einem Fadenkreuz, nicht ein Stadion auf einem Gesicht. Aber das ist trotzdem, es ist nicht als Mordaufruf zu verstehen, und man sollte einfach drüber hinwegblicken. Also es wäre für alle Seiten, glaube ich, das Beste.
Was auch bisher in den vergangenen Jahrzehnten auch so gemacht wurde. Ich meine, Uli Hoeneß wurde bei fast jedem Auswärtsspiel aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Und er hat es dann einfach, man kann ja zu Uli Hoeneß stehen, wie man will, aber das hat er einfach dann überhört, in Anführungsstrichen.
Ja, und also ich meine, er hat viel für die Region getan. Und er hat eigentlich, ich glaube, er ist wirklich reingegangen in die Bundesliga und hat erwartet, dass er geliebt wird. Und er wollte auch geliebt werden. Und konnte nicht verstehen, dass er gehasst wird.
Und wieso wird er gehasst? Sebastian, ich glaube, wir müssen,
Mein Punkt.
ich glaube, ich glaub, wir müssen aufhören. Ich habe
Bitte?
solche, ich, wir müssen leider abbrechen. Ich habe so, ich höre dich teilweise überhaupt nicht. Also du kommst hier nur noch zerstückelt an. Ich mache mal kurz auf Pause. Eins.
Ja, das Problem von Anfang an, also erstmal hat er einen Verein nach oben gebracht, das kein Mensch gebraucht hat. Und das hat er schon mal nicht verstanden. Also ist es, ich weiß nicht, gibt es noch andere Gründe?
Ja, eigentlich ist das so ein Dorfverein, ja, mehr ist es ja nicht. So ein gefühlter Kreisligist, vielleicht bestenfalls Viertligist, den er mit 300 Millionen Euro oder mehr gepimpt hat und jetzt in die Champions League geführt hat mit seinem Geld. Das ist natürlich ein Problem, wenn man zeitgleich dann Traditionsvereine irgendwo in der dritten Liga rumdümpeln. Und ich habe ja auch diese Gespräche mit Wolfsburg, in Anführungsstrichen Fans oder mit einem Hoffenheim-Fan auch schon mal, dass genau das gesagt wird, was du auch gesagt hast. Die Traditionsvereine hatten ja die Chance, die konnten mit dem Geld nicht umgehen und die sind selbst dran schuld, ja, bla bla blub. Nur das Problem ist, dass Volkswagen, Hopp und jetzt auch Red Bull so viel Kohle reinstecken können und wenn das Geld fehlinvestiert wird, was ja zum Beispiel auch ein Klaus Allofs in Wolfsburg geschafft hat, dann bringt das den Verein nicht um, dann wird nachgeschossen. Ja, Hoffenheim hat auch gegen den Abstieg gespielt und dann wurde in der Winterpause nachgeschossen. Ein Ranjek stellt sich nach der ersten Niederlage, wo haben die denn verloren? Hannover? Nee, ich weiß es jetzt nicht mehr. Oder Düsseldorf, die haben irgendein Spiel verloren, stellt sich ein Ralf Ranjek hin. Ach nee, nach dem Spiel gegen Salzburg sogar. Stellt sich Ralf Ranjek hin, ja, wir haben ja jetzt wieder zwei Spieler für der Winterpause, dann von Salzburg und so weiter und so fort. Das heißt, was bei Eintracht Frankfurt, bei Kaiserslautern, bei Düsseldorf ein Genickschuss wäre, wenn einfach mal 40 Millionen Euro verbraten werden, ist dann einfach bei solchen Clubs dann buchhalterisch lösbar und dann wird weiter investiert. Das heißt, hier gibt es überhaupt gar kein Risiko, dass der Club dann in wirtschaftliche Schieflage gerät, weil er einfach vom Spielbetrieb nicht abhängig ist. Und das ist einfach das, was am meisten nervt. Und dann hast du natürlich dann auch mit diesen Clubs wie Hoffenheim, das ist einfach stinklangweilig. Interessiert sich eigentlich kein normaler Fußballfan, interessiert sich für so einen Club und interessiert die auch selbst nicht. Ich meine, wenn die in Marseille spielen würden, da hätten die 200 Karten locker gereicht, da hätten sogar noch die Hälfte zurückgegeben werden können, weil nur 100 Fans mitgefahren wären. Ja, nichts gegen diese 100 Fans, die da mitfahren, aber es ist einfach, das sind einfach so Punkte, wo man einfach sagt, oh, die braucht kein Mensch und es macht die Liga auch immer langweiliger von Namen her, vom Renommee her. Und dann natürlich auch jetzt diese Anfeindung gegen Hopp, die man jetzt verstehen muss oder nicht, oder die Art und Weise, wie die Anfeindungen sind, das ist natürlich auch ein bisschen plump, weil das die Diskussion auch in die falschen Bahnen lenkt. Aber wo er dann auch noch auf Beleidigtmatte mit Strafanzeigen kommt. Und ich meine, wir haben Spieler beleidigt, früher Hans-Peter Priegel und Franz Beckenbauer und Günter Netzer und so weiter und so fort. Es hat kein Hahn danach gekräht. Es war einfach, es hat zur Fußballkultur dazugehört, ob es einem gefällt oder nicht. Ja. Und jetzt wird und man...
Angelo Fier nicht vergessen.
Angelo Fier nicht zu vergessen, ja.
In der Reihe der großen Fußballer, die wir beschimpft haben.
Er war immerhin Torschützenkönig für Rot-Weiß-Essen, ne? Ja. Das ist so ein, was Terodde jetzt bei Köln ist, der auch in der Bundesliga nichts trifft und in der zweiten Liga seine 20 Buden pro Saison macht, war ja Angelo Fier auch so einer. Der hatte ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich dann mal in der Bundesliga gespielt. Ich weiß gar nicht mehr für welchen Verein. Ich könnte es dem HSV sogar zutrauen. Hat nichts auf die. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube.
Ich verbinde ihn auch größtenteils noch mit Gütersloh auch.
War der auch Gütersloh? Okay, ich weiß, Rot-Weiß Essen hat er gerockt ohne Ende, aber sind, glaube ich, trotzdem abgestiegen. Und wo Angelo Fier alleine 20 Tore geschossen hat. Aber wie gesagt, man ist ins Stadion gegangen und natürlich, es ist eine rechtliche Grauzone, es ist ein Freiraum. Du beleidigst im Stadion gegnerische Spieler und Funktionäre, dafür würdest du im Straßenverkehr mit Punkten in Flensburg zugeschossen werden und mit Geldstrafen. Alles gut, ja. Aber es ist natürlich schon, es gehört auch so ein bisschen zur Fußballkultur schlicht und ergreifend dazu. Und jetzt ist die Frage, haben die Dortmunder oder auch andere Fanszenen bei Dietmar Hopp ein bestimmtes Maß einfach nicht mal eingehalten, überschritten? Oder hat Hopp einfach dieses Maß überschritten? Und wenn es jetzt anfängt, dass man, dass Zivilpolizisten im Gästeblock lauschen, was da skandiert wird, und dann gibt es Strafanzeigen, boah, das ist schon ziemlich krass. Und da fehlt einfach auch dann von Hopp oder seinen Beratern, die er mit Sicherheit als Milliardär haben wird, entsprechend eine Weitsicht oder auch Fingerspitzengefühl, dass man einfach sagt, komm, wenn du jetzt hier mit Strafanzeigen kommst oder jedes Mal die beleidigte Leberwurst spielt, dann wird es nicht besser. Ansonsten einfach aussetzen und irgendwann ist es dann vergessen. Irgendwann ist dann Hoffenheim genauso etabliert in der Bundesliga wie Leverkusen, die ja schon teilweise von nachwachsenden Generationen als Traditionsverein angesehen werden, weil die Bundesliga ohne Leverkusen gar nicht kennen, kann man darauf dann spekulieren und sagen, irgendwann ist es vergessen, ja. Aber jetzt natürlich dann ausgerechnet vorm Spiel auch noch zu kommen und Dortmunder Fans wären mit Strafanzeige, überzogen. Das ist natürlich auch vom Timing her ziemlich geil. Da fragst du dich wirklich, was geht in den Köpfen vor?
Ja, gab ja noch andere unglückliche Aktionen in der Geschichte. Ich erinnere dann nur an diese Lautsprecheranlage, die sie noch installiert haben, damit man die Anti-Hop-Rufe nicht hört. Und wo sich Hoffenheim dann später bei Dortmund entschuldigen musste. Und aber zivilrechtlich auch irgendwie nichts passiert ist. Das sind alles solche. Nee, also ja, ich finde gut, ich finde halt generell sowas mit Fadenkreuz, man kann sowas eigentlich auch kreativer und lustiger irgendwie machen. Und ohne dass man, also wenn jetzt irgendwie der Rest der Republik sagt mit, haha, das war aber lustig, dann hätte man eher gewonnen als sowas. Aber damit macht man sich natürlich auch angreifbar. Aber natürlich hat Hoffenheim immer falsch reagiert und sonst irgendwas. Ich finde auch, was mir noch eingefallen ist, ist ja auch immer diese Mäzen-Diskussion. Und da hat er auch selbst so der Kicker oder so, hat er auch schon geschrieben, Leute greifen ihn an und verstehen es gar nicht, das ist kein Investor, das ist ein Mäzen, der fördert den Sport. Nee, ein Mäzen will nämlich am Ende nichts raushaben, aber das will ja Dietmar Hopp. Also sein Ziel war es, diesen Dorfverein in die Bundesliga zu bringen oder in die Champions League zu bringen oder zur deutschen Meisterschaft zu bringen, was weiß ich, was er heimlich sich ausdenkt. Das ist nicht einfache Förderung, das ist was am Ende möchte er irgendwas sehen. Und das ist eben der große Unterschied. Und er hat eben nur den Sport irgendwo in einer kleinen Region in Deutschland gefördert und eben nicht, also in anderen Regionen oder sonst irgendwas. Also ich meine, und da, wo die einen stärker wären, wären die anderen schwächer. Also wir hatten es ja schon mit Jugendarbeit, Hoffenheim und Frankfurt und sowas. Und da ziehen wir halt den Kürzeren.
Wir hatten ja das Thema tatsächlich, glaube ich, bei unserem letzten Gebabbel oder vorletzten Gebabbel, diese Investorenproblematik, Stichpunkt auch Uerdingen und Wattenscheid, wo sich Investorenclubs gesucht haben, wo nicht so eine etablierte Fanszene ist, wo man auf Widerstand trifft. Und da hattest du ja auch zu Recht gesagt, Moment mal, Hopp wollte doch bei Waldhof Mannheim einsteigen und die Fans haben das rigoros abgelehnt.
Ja, genauso wie, glaube ich, auch Red Bull. Ich glaube, ich habe ja irgendwo gehört, dass sie als erstes sogar St. Pauli übernehmen wollten.
Was schon allein ein Treppenwitz ist, ja.
Das zeugt von, also von Ignoranz hoch 10. Und dann haben sie ja, als sie sich dann auf Leipzig geeinigt haben, haben sie ja auch erst bei Lok und Chemie und so nachgefragt.
Und ich glaube, mich erinnern zu können, weil hier jetzt auch gerade parallel das Spiel Düsseldorf gegen Leverkusen läuft, ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie auch bei Düsseldorf versucht haben einzusteigen.
Das kann gut sein.
Weil
Ich weiß, ich habe. Ja.
die waren damals, glaube ich, Düsseldorf war damals Drittligist und hatten aber schon dieses Riesenstadion. Und das ging ja auch darum, und das war auch der Grund, wieso dann Leipzig sich entschieden haben, dass da schon eine gewisse Infrastruktur vorfinden, wie zum Beispiel mit dem Stadion und auch eine fußballbegeisterte Region. Und Düsseldorf hatte das auch abgelehnt.
Ja, ich hatte irgendwo mal in der Doku oder so gesehen, dass der Präsident von Lok Leipzig war es dann, glaube ich, interviewt wurde und der darüber berichtet hat. Und Lok wohl erst interessiert war. Red Bull dann aber natürlich gekommen ist mit euer Namen ändern auf den Trikot und sonst irgendwas. Und jetzt rot-weiß und so. Und hat dann der Präsident gesagt: Ihr könnt von mir aus das Stadion umbenennen, ihr könnt hier alles mit Red Bull. Jede Kachel zukleistern, wenn ihr wollt, aber wir können nicht unseren Namen, unsere Farben ändern. Was natürlich, wenn man heute weiß, wie Red Bull da tickt, verständlich ist, dass Red Bull Nein sagen musste. Es ist natürlich auch verständlich, was Locke gesagt hat, aber das zeigt halt irgendwie, ich meine, wenn Red Bull eben nicht Red Bull heißen würde und sein Verein wie Lok oder Chemie Leipzig nach oben gebracht hätte, wäre es auch weniger schlimm gewesen, was wir ja schon mit Waldhof Mannheim gehabt hatten.
Da überlege ich gerade, was meinst du mit Waldhof Mannheim? Dieses Chio Mannheim, da mal irgendwann
Nee,
in
nee,
den 80er
ich
Jahren.
meine, dass wenn Hopp
Ach
Waldhof
so, ja,
nachgebracht
genau.
hätte.
Ja, richtig. Aber worauf ich hinaus wollte, Da waren ja auch extreme Widerstände und als Hopp an Waldhof Mannheim herangetreten sind, war Mannheim bestenfalls auch Drittligist oder sowas. Und trotzdem waren die Widerstände da. Und da hätte auch ein Dietmar Hopp doch eigentlich merken müssen, wie ein gemeiner Fußballfan tickt. Und dann zu sagen aus der Reaktion heraus, okay, wenn mich die Mannheimer Fans nicht haben wollen, dann pushe ich hier mein Dorfverein und führe den halt in die Bundesliga. Das ist ja schon auch so ein bisschen so eine surreale Wahrnehmung.
Dass da von Anfang an die falschen Berater irgendwie drin waren, oder er selbst sich nicht beraten hat lassen, weiß ich nicht. Aber ich weiß echt nicht, mit was er für einer Vorstellung in die Bundesliga gekommen ist. Es gibt übrigens, hast du mal diese Doku gesehen, die Hoffenheim-Doku, Das Leben ist kein Heimspiel, heißt es, glaube ich.
Nee, das hatte ich. Ich habe von der Doku mitbekommen, aber habe sie aufgrund gesundheitlicher
Die
Zustände.
ist, die ist, die ist übrigens, die ist relativ gut. Also
Okay.
die zeigt nämlich auch einen Fan, so eben ein Dorffan, der von der untersten Liga, der so einer, der halt beim Dorfverein immer da ist, ne? Also wie jeder Dorfverein hat. Und der halt immer mit nach oben geht und immer mehr ausgegrenzt wird von den anderen Fans. Und am Ende quasi ganz alleine dasteht. Und er nicht mehr weiß, ob er dieses Hoffenheim noch so lieben soll oder nicht. War ziemlich interessant.
Wieso wurde der ausgegrenzt?
Ja, weil die haben so, das war ziemlich gut gemacht. Die haben zum Beispiel, haben die jedes Jahr immer die Fanclub, wie nennt man das, Fanclub-Versammlung gezeigt, ja, wo alle Fanclubs zusammenkommen. Am Anfang ist es halt einer. Und irgendwann sind es drei. Und am Ende sind es ganz viele und die wollen dann irgendwann Mitspracherecht haben und wo diese, ich nenne sie jetzt mal Traditions-Hoffenheim-Fans, immer mehr darunter leiden und ausgestimmt werden und ihre Position verlieren und nichts mehr verstehen. Und ja, das ist gar nicht so uninteressant.
Okay. Muss mal gucken. Müsste ja vielleicht YouTube oder irgendwo noch aufrufbar sein im
Es
Netz.
gab es mal bei YouTube, ja.
Dann wage ich mal da reinzuschauen.
Ja, ach, übrigens noch wegen dem Leipzig-Spiel, um noch mal was von meinem Erlebnis hier zu erzählen.
Ja.
Ich hatte mir jetzt extra, ich hatte ja schon sowas angekündigt, dass sowas gibt. Ich habe mir quasi Live-TV für für den Computer geholt. So dass ich die amerikanischen Sender halt völlig legal und in besserer Qualität streamen kann. Und habe da extra 7 Tage Probetage genommen und hab gedacht, ja, das passt jetzt gut rein. Da kann ich das Eintracht-Spiel am Sonntag und das Eintracht-Spiel am Mittwoch sehen. Und wir hatten von Samstag bis Montag komplett kein Internet hier.
Scheiße. Aber das heißt, im amerikanischen Fernsehen werden die Eintracht-Spiele übertragen oder lag das daran, dass das Eintracht-Spiel in der Bundesliga, also solo stand, da kein Parallelspiel stattfand? Also jetzt nicht samstags 15:30 Uhr.
Ja, es wird nicht es wird nicht jedes Spiel übertragen. Es werden auf zwei unterschiedlichen Sendern, ich glaube Fox Sports 1 und Fox Sports 2, Spiele gezeigt parallel. Also samstags 15:30 Uhr werden zwei Spiele gezeigt. Wenn ein Einzelspiel ist, wird das auf jeden Fall auch gezeigt. Und das war nämlich auch der Grund, warum ich das dann gemacht habe, weil ich gesehen habe, dass wir ja bis Mitte November nicht samstags spielen. Und also die Eintracht eigentlich immer gezeigt wird und auch heute wird die Eintracht gezeigt. Also einer
Cool.
von den zwei Spielen.
Ja.
Und momentan läuft's. Also Düsseldorf-Leverkusen läuft gerade bei mir. Ich hoffe,
Ja.
das bleibt alles bestehen, weil am Sonntag habe ich dann wieder da gesessen und habe versucht, übers Handy zu streamen, was so langsam war, dass ich das war also ich hatte halt viel, viel weniger Bilder pro Sekunde. Also der Elfmeter zum Beispiel, den habe ich in 5 verschiedenen Einzelbildern gesehen. Und wusste auch erst gar nicht, ob er drin war oder nicht. Und das ist überhaupt der Elfmeter. Ich habe dann den Ton ausgeschaltet, weil es genervt hat. Und habe einfach nur ein verzerrtes Bild immer gesehen, was ich mehr oder weniger als Ticker benutzt habe, um mich auf den Laufenden zu halten. Aber das war echt, da war ich echt unglaublich schlecht gelaunt, dass es so nicht geklappt hat.
Und lag das am Wetter oder was? Was habt ihr da für ein Problem gehabt?
Das Campingplatz Internet, denke ich mal.
Okay. Das heißt, Wochenende, ja. Wochenende sind, ist da jetzt gerade viel los auf dem Campingplatz?
Nee, gar nicht.
Also lag jetzt nicht daran, dass es jetzt irgendwie hochfrequentiert war am Wochenende und jeder ins Internet wollte?
Nee, die haben, der Campingplatz hatte irgendwie am Anfang von der Saison, also Campingplatz-Saison, nicht Fußball-Saison, darauf achten sie gar nicht, haben sie ein komplett neues, neue Internetanlage hier überall installiert. Weil das halt so ein Riesenplatz ist, haben sie überall Antennen aufgestellt, haben dafür $50.000 bezahlt.
Ups.
Und alle 3 Tage ist hier der Internettyp von der Firma ist da und versucht irgendwas zu reparieren. Also man ist sehr, sehr unzufrieden mit dem Service.
Okay, hört sich aber nach Dienstleistungswüste Deutschland an. Ist also in Amiland genauso.
Nee, gut, zumindest versucht das ja. Ist ja da.
Okay. Okay, sehr schön.
Ja. Ja, aber ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich zum ersten Mal jetzt wirklich in einigermaßen guter Qualität ein Eintracht-Spiel sehen kann.
Ja, ich drücke dir die Daumen. Fox Sports 1 hast du gesagt und Fox Sports 2, das hört sich ja fast nach Premium-TV an. Also auf den Sendern läuft wirklich Fußball-Bundesliga.
Ja, also das ist, was heißt Premium? Also Fox Sports 1, also es gibt ja hier so 1000 verschiedene Fernsehangebotssachen, die du haben kannst. Und egal, ob du jetzt Kabel, Satellit oder eben nur Internet hast, bestellst du immer Pakete. Mhm. Und dann kannst du dieses Standardpaket bestellen und dann kannst du jetzt, und da wäre jetzt zum Beispiel Fox Sports 1 drin, dann kannst du aber sagen, nee, ich möchte alles von Football, Baseball, Soccer und sonst irgendwas sehen, zahle ich nochmal $20 mehr im Monat und habe dann nochmal mehr Sender. Und bei diesem Internet-Dings ist halt Fox Sports 2 auch dabei.
Und das manchmal heißt, kann man auch, ja. Du bist jetzt, hast ja so ein Basispaket und da hast du jetzt das große Glück, weil die Eintracht jetzt selten Samstag spielt, dass du fast alle Spiele von der Eintracht sehen kannst, sowohl im UEFA-Cup, sage ich schon, Europa League wie auch Bundesliga.
Ja, Euro League wird nicht gezeigt. Das ist dann wohl auch für den Amerikaner zu uninteressant.
Aber du hast das Marseille-Spiel gesehen gehabt, hast du gesagt?
Ja, aber nicht darüber.
Ah, okay.
Es war, glaube ich, ein englischer Sender oder ein anderer amerikanischer Sender, den ich nicht reinbekomme, ich weiß es nicht. Die haben aber übrigens auch nochmal betont, wie verrückt die Stadt Frankfurt und die Fans nach der Europa League sind.
Ach, wie geil.
Auch erwähnt von 19.000 Zuschauern in Bordeaux, 12.000 Eintracht-Fans, jedes Heimspiel ausverkauft und ja, dieser Verein lebt Europa und sonst was. War
schön. Nicht schlecht. Und was kostet dieses Basispaket?
Das ist, das tut mir ziemlich weh. Das kostet $40
Ui.
Im Monat.
Okay.
Und das ist, es ist mit Hulu dazu, wenn du Hulu kennst.
Nee.
Das ist so wie Netflix, ist halt nochmal ein anderes, was es halt noch, gibt es halt nicht in Deutschland, aber das gibt es hier halt neben Netflix. Und man hat zumindest das noch dabei, also man hat noch ein paar Serien und Filme und so. Und man kann die Sachen auch aufnehmen und später angucken und so. Also es ist schon eigentlich ziemlich gut. Natürlich sind $40 viel, vor allem wenn man auf einem Campingplatz arbeitet und pro Stunde bezahlt wird. Also ich kann das und sowas tut halt weh, wenn ich umrechnen kann. Das sind 4 Arbeitsstunden für mich im Monat, um Fußball gucken zu können.
Mhm. Ist schon viel. Ist schon eine Ansage, ist wirklich eine Ansage. Und ist aber dann wenigstens monatlich kündbar oder hast du jetzt irgendwie so einen 2-Jahres-Vertrag an der Backe?
Es ist monatlich kündbar. Ich habe jetzt, läuft noch der 7-Tage-Ding. Ich müsste noch mal die Frau überreden, dass ich es behalten kann. Aber dafür muss das Internet natürlich auch verlässlich sein.
Ja.
weil sonst macht das alles keinen Sinn.
Ja, nee, das ist richtig. Und was ist mit Eintracht TV? Hast du das da mal
Es
vers.
läuft, ja, es läuft.
Das heißt, dann könntest du die Spiele ja wenigstens zeitversetzt in voller Länge sehen.
Ja.
Das ist ja cool, dass das wenigstens läuft.
Und Eintracht Fan TV läuft auch.
Auf Rhein-Main-TV.
Ja.
Ja, geil. Aber das ist dann kostenlos. Also darauf will ich Wert
Ja,
legen.
das ist übrigens, das hatte ich mir am Samstag, ist es, habe ich mir das angeguckt, während das Internet zusammengebrochen ist. Also ich konnte es nicht gar nicht sehen. Das war das Letzte, was ich gesehen habe.
Okay.
Danach ging nichts mehr für 2 Tage.
Ja, wahrscheinlich lag das da dran. Ja, super. Tut mir
Ja.
leid. Aber Virus ist inklusive dann, wenn das nichts kostet, weißt
Ja, ich hab auf jeden Fall deinen Hinweis verstanden, den du mir damit geben wolltest.
Ja, cool. Das heißt, Leipzig, dann Standbild. Noch ganz kurz zu Leipzig. Die erste Halbzeit fand ich von uns überragend, aber wir haben leider vergessen, Tore zu schießen. Und dann war nach der zweiten Halbzeit wie so ein Cut. Da ging gar nichts mehr. Also da ist die Eintracht, also da hat Leipzig gedrückt, natürlich, klar, die wollten ja einen Ausgleich, auf einen Ausgleich gehen. Aber bei uns war gar nichts mehr. Und dann kam so in der 70. unser Held Ante Rebic rein. Und da ging nochmal ein Raun durchs Stadion. Und da hatten wir auch Chancen. Auch Rebic dann eine Riesenchance zum 2-1, die er normalerweise auch macht, wenn er hundertprozentig fit ist, sage ich jetzt mal. Letztendlich, okay, 1:1 war okay, aber wir hätten eigentlich schon zur Halbzeit Jovic, denk an die Chance von Jovic, wenn du die gesehen hast in einer vernünftigen Geschwindigkeit, musst du eigentlich mit 2-0 in die Halbzeit gehen und kannst sogar mit 3-0 in die Halbzeit gehen. Also es war in der ersten Halbzeit schon ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ich finde auch jetzt, wenn man noch das Marseille-Spiel nimmt, dass so die Adi-Hütter-Handschrift so langsam zu erkennen ist. Also wir spielen ein durchaus oder können einen durchaus attraktiven Fußball spielen, trotz der ganzen Verletzten, die wir haben. Toro war jetzt zum Beispiel, der mir gegen Marseille sehr gut gefallen hat. Der war verletzungsbedingt jetzt gegen Leipzig nicht dabei. Schöne Grüße gerade an deinen Hund übrigens.
Ich gehe mir so auf die Nerven.
Und ja, nee, also wie gesagt, und deswegen erhoffe ich mir heute auch in Gladbach, erhoffe ich mir einfach was, ja. Das
Ja, wäre schön, wäre schön. Also, ich meine, Sonntag Hannover, ne? Wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass wir mit 6 Punkten aus den beiden Spielen rausgehen, aber eigentlich, also 4 sollten es schon sein.
Ja, wäre schön. Wobei Hannover, also ich glaube schon wieder, wir sind beide lang genug Eintracht-Fans, dass heute wahrscheinlich 3 Punkte wahrscheinlicher wären als am Sonntag gegen Hannover.
Ja, ich kenne das Lied.
Und dann haben wir nächste Woche Lazio am Donnerstag und dann spielen wir auswärts bei unserem Freund Dietmar Hopp. Wir haben ihn jetzt ja schon lang genug gewürdigt heute. Und dann ist Länderspielpause. Das heißt, wäre schön, wenn wir vor der Länderspielpause noch das ein oder andere Erfolgserlebnis mitnehmen könnten.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird auch langsam, also es ist halt alles noch ohne Aussage und wahrscheinlich wird Schalke am Ende vor uns stehen und sowas. Aber wenn man sich halt die Tabelle anguckt, jetzt mal so nochmal so ein 3 Punkte, um ein bisschen weiter oben zu sein, einfach nur, weil es schöner aussieht, dass man dann nicht irgendwie frühzeitigen Anschluss verliert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Meisterschaftsträume hätte oder so, aber man möchte ja schnell seine Ruhe haben, ne, vor
Genau,
unten.
genau. Sehe ich ganz genauso. Aber ich hab eigentlich jetzt mit der Mannschaft ein ganz gutes Gefühl. Also am Anfang waren wir beide ja auch irritiert und war ja auch jetzt nicht unbedingt gegen Ulm ein Auftakt nach Maß. Und jetzt gegen Freiburg war es auch ein eher glücklicher Sieg. Aber wenn ich das jetzt mit Köln letztes Jahr vergleiche und wir sind ja. Uns ist ja so eine Köln-Saison von vielen Seiten prognostiziert worden. Da sind wir schon 2 Klassen besser. Also wenn ich mich daran erinnere, mit welcher Gurkenleistung wir damals wie wir letztes Jahr in Köln 1-0 gewonnen haben. Wir waren so grottenschlecht. Und dann der Witzelfmeter, der dann trotz Videobeweis gegeben wurde, obwohl das mitnichten ein Elfmeter war. Und dann haben wir da 1-0 gegen Köln gewonnen. Und kein Mensch weiß so richtig, wie das passieren konnte. Da sind wir schon jetzt von der Spielstärke her, von der Qualität der Mannschaft und das, was die auf dem Platz zeigt, also deutlich weiter, als es Köln letztes Jahr über die komplette Saison war. Deswegen kann ich mir jetzt nicht
Ja.
vorstellen, dass wir da jetzt großen Abstiegssorgen geraten mit der Truppe.
Nach
Also
unserem Spiel war ich mir übrigens aber auch sicher, dass Köln absteigt. Weil
nach dem Spiel, nach unserem Sieg da in Köln.
ja,
Ja.
die seit 1994 haben wir da nicht gewonnen. Die gewinnen immer gegen uns, werden, egal wie schlecht sie gerade sind, also zu Hause. Und dann verlieren die dieses Spiel so blöd. Ich meine, die haben auch Kacke gespielt, genauso wie wir. Es war einfach ein Scheißspiel. Aber verlieren dieses Spiel und da war mir sofort klar, ja, okay, die steigen ab. Wenn sie das verlieren.
Ja, haben sie, die Prognose hatte sich ja dann bewahrheitet. Und wenn ich jetzt einfach unsere Leistung jetzt hier von den ersten Spieltagen vergleiche mit Köln oder auch mit dem HSV, das ist schon, da haben wir schon eine andere Qualität. Und
Da möchte ich
sie,
jetzt aber kurz anmerken, dass der HSV Tabellenführer war letzte Saison nach 3 Spieltagen.
ja, ich weiß, ich habe die zwei Spiele auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe nur den Torjubler von Nikolai Müller im Kopf und ansonsten, die hatten gegen Augsburg am ersten Spieltag gewonnen und dann am zweiten Spieltag müssen die anscheinend irgendwo auswärts gewonnen haben. Aber
Ich
ich
glaube, die waren aber auch nur Tabellenführer, weil sie freitags abends gespielt hatten.
kann
Ich glaube,
sein, kann sein.
ja.
Und danach haben sie dann irgendwie gefühlt 8 Monate lang kein Dreier mehr geholt, ne?
Ja, und hatten dann eine kurze Aufwärtsphase gehabt, ich glaube so im November, Ende Oktober, November, wo sie dann so 2 Spiele gewonnen hatten oder so, dann wieder eins verloren und dann kamen wir. Und da waren sie alle so, war ich da im Dezember und da waren die alle so, weil ich halt auch Hamburger kenne und mit denen geredet haben, so mit, ja, wir müssen jetzt heute mal wieder, nicht, dass es wieder nach unten geht. Ja, und das war dann, unser Sieg war dann auch schon wieder so ein Zeichen für die.
Hatte da der HSV nicht sogar 1-0 geführt gegen uns?
Ja.
Die hatten das Führungstor geschossen, ne? Doppelt bitter.
Ja, es war ein ziemlich katastrophaler Anfang gewesen, denn da hat sich Abraham verletzt.
Oh ja, richtig.
Ja.
Stimmt. Wo es dann auch gar nicht so schlimm eigentlich aussah und dann war Abraham aber wirklich dann monatelang weg.
Ja, das war Hamburg.
Ja. Ja, und Hamburg hat jetzt zu Hause gegen Regensburg 0:5 gespielt.
Ja, da weiß man auch nicht mehr, was man sagen soll.
Als Tabellenführer waren sie, glaube ich, sind in das Spiel gegangen und kriegen erstmal eine 5:0-Klatsche. Ah, diese zweite Liga, die ist schon ein bisschen kurios gerade.
Ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass zu Hamburg und Köln am Ende wahrscheinlich reichen könnte. Vielleicht schafft es auch so ein anderer Verein mal wieder. Aber ja, abwarten. Es geht halt auch schnell nach unten, ne? Da muss man auch aufpassen.
Aber ist schon ein bisschen kurios. Ich meine, Köln und Hamburg sind ja nicht also sind ja wirklich die Top-Aufstiegsfavoriten. Und wenn du die Kader siehst und so, alles klar. Aber das auch Köln hat ja auch dann eine Woche zuvor gegen Paderborn auch zu Hause 5 Tore kassiert. Also ist schon lustig, was in dieser Liga abgeht. Ja, dass die also wirklich auch da zu Hause richtig die Bude eingeschossen bekommen. Das ist schon sehr erstaunlich und da kann ich kann mich auch nach unserem ersten Abstieg daran erinnern, dass wir in Meppen dann 6 Dinger kassiert haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, bei unseren ganzen Zweitliga-Ausflügen, dass wir zu Hause mal dermaßen ergebnistechnisch auseinandergenommen worden wären.
Oh doch, oh doch.
Ja, erzähl mal, dann habe ich das verdrängt.
Saison, wann war der zweite Liga-Saison? 2001, 2002, glaube ich, ne?
Ja. Ja,
Die
nach.
Andermatt-Saison.
Ja, die Andermatt-Saison, ja.
Da hatten wir katastrophal vor allem die ersten Spiele so gespielt und Martin Andermatt hat sich immer hingestellt nach jedem Spiel, hat gesagt mit, ich habe heute eine klare Steigerung gesehen, während du gerade gegen allen verloren hast oder so. Und da hatten wir 1-4, glaube ich, gegen Fürth zu Hause verloren.
Oh, das habe ich verdrängt.
Ja, das ist auch komplett, also es ist,
Das habe ich
verstehe das total.
verdrängt.
Und Und ich glaube mich zu erinnern, dass es das eigentlich vom Spielverlauf wäre her, wir hätten 4-1 gewinnen müssen. Also es war, wir waren irgendwie, Fürth hatte, glaube ich, zwei Elfmeter, die, glaube ich, auch unberechtigt waren. Es war einfach so ein Kackspiel, wo dich nur aufregt. Eine Chance nach der anderen versemmelt und verlierst das Ding 4-1. Das ist noch irgendwie hängen geblieben.
Okay, da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran.
Ja, gut, dass ich dich erinnern konnte.
Ja,
Sonst
danke.
würdest du so ein tolles
Ist
Spiel
nett.
vergessen.
Aber ich glaube, wir haben in der zweiten Liga nie in einem Heimspiel fünf Dinger kassiert.
Nee, klar, ja. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Nee.
Und selbst wenn wir es mal gemacht hätten, wären wir in der Saison kein Top-Favorit auf den Aufstieg gewesen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass diese Zweitligasaison mit Andermatt und so, das war, glaube ich, der bis heutige Tiefpunkt des Vereins gewesen.
Das
Also das
war
war
es.
so schlimm.
Aber da waren doch teilweise auch kuriose, dann hast du dann zu Hause verloren oder rumgeguckt, so ein 1:1 und dann auf einmal auswärts in Saarbrücken 4:0 gewonnen und bei Union Berlin. Das war doch auch noch alles unter Andermatt, dass wir da auch eigentlich auch so Kantersiege teilweise eingefahren haben. Also eine ganz, ganz kuriose Saison war das auch. Aber am Ende weiß ich noch, da war dann Andermatt, glaube ich, schon gefeuert. War dann der
Am
letzte Spiel.
8. März.
War gegen Babelsberg, ne? 8. März wurde der gefeuert? Ah,
Ja.
cool. Und 8.
Am
März war Niko
Geburtstag der Eintracht
Kovac.
und Niko Kovac erster Tag.
Genau, erster Tag von Niko Kovac und unser Geburtstag. Ja, da kann ich mich noch erinnern, letzter Spieltag gegen Babelsberg. Da war die ganze Tristesse der Saison zusammengefasst. Da haben wir, glaube ich, 1:1 gespielt. Und
Letztes
das
Spiel im Waldstadion.
letzte Spiel im Waldstadion, da war noch vorher dieses Spiel Allstars mit Lajos Stetari und Rigobert Gruber und so gegen eine Fanclub-Auswahl. Und dann gegen Babelsberg, diese Tristesse. Da waren wir wirklich am Tiefpunkt. Da waren wir richtig am Tiefpunkt.
Ja, und das war auch noch die Saison, als da war ja in der Hinrunde unser Star ein gewisser Rolf Christel Guimier,
Stimmt, ja.
der so in die Saison gegangen ist, dass ihm beim Abstieg in Wolfsburg das Trikot zurückgeworfen wurde aus dem Block. Und der dann traurig einfach war, kann man glaube ich nicht anders ausdrücken, und wegen Traurigkeit den Verein verlassen wollte, die Eintracht überreden hat zu bleiben. Und er dann wirklich unser so einfach der Star bei uns war. Also der Einzige, wo du irgendwie so gesagt hast, ja, der ist es und lalala. Und der auch eine sehr gute Hinrunde gespielt hat und dann nach Freiburg gewechselt ist zum Aufstiegskonkurrenten mitten in der
In der
Winterpause.
Winterpause, ja.
Freiburg hat ihn null gebraucht, der hat auch kaum da gespielt, weil ihn einfach nur wegkaufen wollten und weil sie es konnten, weil die Eintracht, ich glaube, lag bei 250.000 Mark. War, glaube ich, noch Mark, ja, die Ausstiegsklausel, die die Eintracht gesetzt hat, damit er mit in die zweite Liga geht. Und wo selbst dann ein Verein wie Freiburg gesagt hat, ja, da müssen wir den ja kaufen, weil wir ja quasi geschenkt bekommen. Oder war das später gewesen,
Nein,
ein
es war
Jahr?
die
Weiß ich
Saison.
nicht.
Das war die Saison. Ich kann mich
Ja.
erinnern, dass der Rolf Christel eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Und dann ist er in der Winterpause nach Freiburg. Wie jetzt die Umstände waren mit Ausstiegsklauseln, sowas habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das war auf jeden Fall ein
Aber
Spottpreis gewesen.
es war ein Spottpreis und er hat dann noch irgendwie noch einen Spruch losgelassen, dass er gebetet hat, nach Freiburg zu kommen. Also was er sich auch hätte ersparen können. Und in Freiburg dann tatsächlich seinen Stammplatz auf der Bank hatte. Also kaum gespielt hat. Die haben ihn wirklich nicht
Ja, und das
gebraucht.
Bemerkenswerte, danach ging gar nichts mehr bei ihm.
Richtig.
Seine komplette Karriere ist im Bach untergegangen
Er
nach
wollte
diesem
noch mal,
Wechsel.
sein Berater hat wohl noch mal versucht, ihn hier bei der Eintracht zu platzieren. Aber da haben wir dankend abgelehnt. Aber da siehst du mal, wo wir echt standen. Ja, als Eintracht Frankfurt konnten dann selbst Spieler nicht halten. Die dann, ja, wo dann Freiburg uns die Spieler wegkaufen konnten. In Bayern-Manier die Konkurrenz zu schwächen, ja.
Ja, das keine schöne Zeiten.
Ui, ja. Aber ich glaube, das muss man mal durchgemacht haben, um die jetzigen Zeiten umso besser genießen zu können. Und zum Thema genießen können. Ich weiß, ob dir es aufgefallen ist bei der Übertragung aus Marseille. Aber die Mannschaft ist wieder mit der Rücknummer 12 aufgelaufen. Hast du es gesehen?
Nee.
Mit den Wehrmacht-Trikots, wieder die 12 als Solidaritätskundgebung und über Facebook und Twitter, also über die ganzen sozialen Kanäle, wurde auch noch ein Bild dann verbreitet, wo dann die Mannschaft auch mit dem 12er Rückennummer-Trikot dann mit dem Rücken zum Fotografen und mit dem Gesicht zu einer Wand. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Reminiszenz an einem Film oder einem Bild ist, ich keine Ahnung, aber wo dann nochmal den Fans gedankt wurden und so nach dem Motto, ihr für uns und wir für euch. Das wurde unmittelbar vor dem Marseille-Spiel gepostet und ich muss sagen, das ist schon ziemlich geil gerade, so die Verbindung Club und Fans, das ist, also war schon eigentlich gegen Leipzig so, da war es dann noch im Stadion gewesen, das Zusammenspiel, dann dieses Pokalfinale, wo die Choreo der 12. Mann war und dann die Mannschaft auch mit dem Trikot, auch als Reminiszenz an das letzte, an das 88er Trikot, mit der diese schräge Höchstaufschrift und dann die Mannschaft dann mit dem Trikot auflief, Wehrmacht-Trikot, wo dann das Indeed schräg war und der 80er Adler und wir hatten in der Kurve dann schräg Frankfurt und den 80er Adler und das war einfach nur geil. Muss man drauf achten, wenn du mal wieder das zum 500.000. Mal das Gacinovic-Tor siehst, was die Ersatzbank, die da mitrennt, parallel mit Gacinovic, was die für Trikots anhat, beziehungsweise die Rückennummer. Und es ist einfach Gänsehaut gerade, was abgeht. Dieses Zusammenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Fans, das wird unglaublich viel richtig gerade gemacht. Und
Ja.
dann auch nach die, ich weiß auch nicht, ob du mitbekommen hast, wir hatten ja ein Stadtverbot in Marseille. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gewusst, als wir
Ich
miteinander
hab's
gesprochen
eingehalten.
hatten. Bitte?
Ich hab's
Du
eingehalten.
hast eingehalten? Ja, ich
Ja.
übrigens leider auch. Und da war ein Stadtverbot von morgens 8 bis Mitternacht. Und eine Minute nach Mitternacht ist dann vor einem Pub, wo dann die 500, circa 500 Fans der Eintracht dann das Spiel geguckt haben, tauchte dann Peter Fischer, Axel Hellmann, Marco Russ und Jan Zimmermann auf und haben dann nochmal schön mit den Jungs gefeiert. Einfach nur geil.
Ja, ja, wenn man so noch irgendwie auch aus der eben schon erwähnten Zeit irgendwie sowas wie, wenn ihr abschlagt, schlagen wir euch, absteigt, schlagen wir euch tot und so weiter im Kopf hat, wie das schon mal war, dann ist das heute auf jeden Fall zu genießen.
Ja, absolut zu genießen. Denk auch dran, da gab es noch diese Kreuzaktion, ne? Da war
Ja,
dann.
die Totengräber des Vereins.
Genau. Ja, ich glaube, das haben wir so aktuell wieder ein bisschen überwunden, Gott sei Dank.
Ja, das brauche ich auch nicht nochmal. Aber das, was irgendwie, was mir da, zwei Sachen, die mir da irgendwie noch auffallen, ist zum einen, dass du immer irgendwie, dass ich seitdem, auch so gut es gerade läuft, immer ein bisschen vorsichtig dem Vorstand gegenüber bin, weil ich immer schon irgendeinen Vorstand geglaubt hatte, dass sie alles richtig machen oder wissen, was sie tun und dann man so auf die Nase gefallen ist damit. Dass ich immer Vertrauen hatte in die sportliche und die Vereinsleitung und dass es fast mal in der dritten Liga geändert wäre. Nicht, dass ich heute irgendwie komplett distanziert dagegen wäre, aber ich hinterfrage manchmal. Und das zum einen und zum anderen dann noch dieses Gefühl, wenn du dich überlegst, allein noch vor 5, 6 Jahren und noch länger. Wenn du irgendwie Heimspiel hattest, wie oft wir einfach gefühlte Außenseiter waren. Also wie einfach wirtschaftlich schlecht wir da standen immer. Und eigentlich fast immer als gefühlter Außenseiter in so ein Spiel gegangen ist. Also, weißt du noch, was ich meine?
Ja,
Dass
ich weiß.
du dich immer so schwach gefühlt hast und heute fühlt man sich irgendwie stärker als früher.
Das war aber auch diese Gehirnwäsche von Bruchhagen, der uns das auch immer wirklich eingetrichtert hat. Wir haben,
Vermutlich, ja.
ja, wir sind maximal bestenfalls Platz 13 und sowas. Er hat ja vom Papier her immer recht gehabt. Vom Etat waren wir dann auch nur 13. Und da waren uns andere Vereine. Letztes Sommer noch, ja, Sommer vor einem Jahr, war uns der erste FC Köln Ligen voraus, ja. Die haben sich gerade für die Europa League qualifiziert gehabt. Die haben Modest für ein, was hat Modest nochmal gebracht? Ich glaube, knapp 30 Millionen Euro. Die waren uns so dermaßen vorausgeeilt. Und dann gewinnen wir mit einer Leistung, die sowas von unterirdisch war, 1-0 in Köln, wo dann dir klar war, die steigen ab. Und der HSV war uns um Längen voraus. Ich habe jetzt mal über Kindle das Probekapitel bestellt. Da gibt es jetzt ein Buch zum Abstieg des HSVs. Und das fängt dann an mit den ganzen Spielen gegen Werder Bremen und der Papierkugel und sowas. Und was da für Namen beim HSV sind, ja. Und was die für ein Etat hatten. Und jetzt sage ich mir, nachdem ich nach dem 1-1 schon ein bisschen nicht zufrieden, sondern eher unzufrieden aus dem Stadion gehe und denke dann, naja, es hätte schlimmer sein können, zum Beispiel zu Hause 0-5 gegen Regensburg, ja. Also es ist schon erstaunlich, was sich da so in den letzten Jahren Gott sei Dank positiv für uns getan hat.
Wenn du überlegst, dass vor, ich weiß gar nicht, wann das war das so 2008 oder so, so um den Dreh rum, dass da war der HSV sogar eine Zeit lang Meisterschaftsfavorit.
Ja, genau. War ja sogar.
Die Bayern zu Hause besiegt.
Ja.
Und war dann knapp hinter den Bayern und so.
Und haben Champions League gespielt und alles.
Angebrochen. Ja, Champions League gespielt. Dieses 4-4 gegen Turin und so.
Ja.
Glaube ich noch ein bisschen länger her. Oder dann erinnere ich mich noch an das Spiel, als sie bei uns in den UEFA-Pokal eingezogen sind.
Da sind
durch
wir abgestiegen, ne?
Tor in der
Ach, das Ding, ja. Richtig.
Und also wo man dann, ich glaube, wir hatten, das war die, glaube ich, die das letzte Funkelspiel gewesen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir
sind
nicht abgestiegen, hatten aber so eine scheiß Saisonlaune gehabt. Mhm. Und waren froh, dass es vorbei war. Und da musste ich auch ehrlich irgendwie so sagen, mit ja, für die Hamburger ist es jetzt schon geil, in der letzten Minute dieses Tor zu schießen und dann dadurch in den Europapokal einzuziehen. Dortmund haben die da, glaube ich, hinter sich gelassen. Muss man sich auch mal vorstellen. Hat sich ein bisschen was verändert.
Hat sich was verändert. Aber wie nah das auch für uns war, hätte durchaus passieren können, dass uns vor 2,5 Jahren Darmstadt 98 in die zweite Liga schießt, ne?
Ja,
und das
ist manchmal echt.
Und ich muss ja sagen,
das
wäre für uns ein Trauma des Lebens gewesen, wenn uns Darmstadt 98 in die zweite Liga geschossen hätte.
Ja, das wäre.
Da darf man gar nicht dran denken.
Also dieser Niederlage gegen Darmstadt zu Hause war auch noch ziemlich hart.
Das war ganz übel, ja.
Sowas zu erleben, ja. Aber gut, es gibt Schlimmeres, aber es ist aber auch genauso, wie ich halt, wenn ich immer so sehe, wie so eben die Vereine wie Hoffenheim oder Wolfsburg manchmal den Abstieg knapp entgehen. Wolfsburg in den letzten 2 Jahren und Hoffenheim in der Relegation gegen Lautern, wo ich mir denke, es wäre so interessant zu sehen, was passiert, wenn die absteigen. Ob die überhaupt die Kraft und die Lust haben, wieder hochzukommen. Also auch die Fans und so. Mhm. Also stell dir mal vor, was in Hoffenheim in der zweiten Liga dann los ist nach dem Abstieg. Mhm. Da ist, glaube ich, nichts mit jetzt erst recht Euphorie.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Immer noch die Dortmunder ein bisschen böse, dass sie damals haben so hängen lassen.
Ja.
Und gegen Hoffenheim zu Hause verlieren.
Gut, ich befürchte allerdings auch, weil die mittlerweile, also wenn ich mir Wolfsburg, ich bin ja öfters mal in Wolfsburg, weil ich da ein Ferienhäuschen in der Nähe habe, und da fahre ich dann öfters mal ins Outlet Center, das ist auch der einzige Grund, wieso man nach Wolfsburg fährt. Da fahre ich ja mal im Gelände vorbei. Die haben natürlich eine Infrastruktur aufgebaut, die ist schon ziemlich brutal. Und das war auch klar. Wir haben jetzt zweimal in der Relegation gespielt, einmal gegen Braunschweig und jetzt, glaube ich, gegen Kiel. Das haben ja schon die meisten Leute auch wieder vergessen. Da ist aber auch klar gewesen, wenn die Wolfsburger absteigen, dann wird VW da auch reinbuttern, weil die haben da so eine Infrastruktur aufgebaut, auch mit dem eigenen Stadion für die Damenmannschaft und hast du nicht gesehen, dass die da eine zweite Liga nicht mitmachen. Und ich befürchte, das wird bei Hoppelheim nicht anders sein. Solange der Hopp auch noch lebt, der ist, glaube ich, sechs- oder siebenfacher Milliardär, ja. Ich meine, wenn er nochmal 50 oder 100 Millionen da in diesen Dorfverein reinpumpt, das ist so, als wenn wir Trinkgeld beim Vietnamesen einen Euro geben, ja. So weh tut ihm das. Also, das sind ja dann auch Dimensionen, die kannst du als normalsterblicher Mensch ja überhaupt nicht mehr fassen, ja. Mit welchem Milliardäre, mit welchem Einsatz. Ich meine, guck dir Abramowitsch bei Chelsea an. Chelsea war das, was Eintracht Frankfurt hier in der Bundesliga ist, war Chelsea quasi in der Premier League. Das war ein Traditionsverein mit einem Namen, mit einer ganz guten Fangemeinschaft. Aber die haben, glaube ich, auch 30, 40 Jahre lang waren die nie Meister und haben irgendwas geholt. Vielleicht mal zwischendurch ein FA Cup, aber sonst gar nichts. Also wirklich Eintracht Frankfurt-like. Und dann kommt da so ein russischer Milliardär, pumpt da ein Taschengeld eigentlich rein, dann kauft er sich mal eine Luxusjacht weniger, wenn er es überhaupt macht. Und dann wird Chelsea Meister oder Man City. Ich weiß noch, Manchester City ist auch 1996 mit uns abgestiegen in der Premier League. Ich weiß noch, dass mir das ein Trost war, dass dann auch so ein Verein wie Manchester City auch in die zweite Liga gehen musste, parallel zu uns damals. Und ja, jetzt gehört Manchester City eigentlich zu der fast besten Adresse im Weltfußball, ja.
Da möchte ich, da, apropos Manchester City, ein viel größeres Beispiel, wie sie mal waren, ist, dass ein gewisser Kahaba Skadaze von der Eintracht dahin gewechselt ist.
Der ist zu Manchester City gewechselt? Okay.
Zu Manchester City.
Gaudino
Von der
wusste ich.
Eintracht.
Maurizio Gaudino ist ja auch zu Man City
Ja,
gewechselt,
der
ne?
ist auch dahin, ja.
Aber okay, das habe ich jetzt gar nicht. Oh,
Also.
hast du eine Erinnerung? Geil. Sehr
Ja,
schön.
aber ich meine, Kahaba Skadaze wechselt von Eintracht
Ja,
Frankfurt zu
das
Manchester
sagt
City.
eigentlich alles, oder?
Ja.
Das sagt alles. Ja, dann kommt dann so ein SAP-Milliardär an, pumpt dann über einen Zeitraum von ein paar Jahren 300 Millionen Euro in den Dorfclub rein, stellt ein neues Stadion hin, stellt ein Nachwuchsleistungszentrum hin, stellt eine Infrastruktur hin, wovon wir bei der Eintracht nur träumen konnten. Und dann werden da Spieler geholt. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Einfach für teures Geld Spieler holen und die dann noch teurer zu verkaufen, sodass du einen Reinvest, also dann noch sogar noch hinbekommst, oder Wolfsburg war ja ähnliches Beispiel. Ja, das ist dann schon frustrierend, wenn man das sieht. Und ja, das Thema, wie gesagt, wohin geht's mit dem Fußball und sowas, haben wir ja auch schon besprochen gehabt. Das wird nicht besser werden, ja. Weil da steht dann mit Uerdingen und Wattenscheid und weiß der Teufel was, stehen da schon wieder einige Clubs irgendwann bereit.
Ich kann mich noch an die Niederlage gegen Uerdingen erinnern. Ich brauche das nicht nochmal. Aber jetzt angenommen, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage zu kompliziert ist für dieses Format, aber vielleicht kannst du es ja kurz beantworten. Wenn jetzt 50 plus 1 fällt und es würde ein Investor zur Eintracht kommen und eben das Geld bei der Eintracht reinbuttern, was müsste passieren, dass du sagst, nee, mache ich nicht mehr mit?
Das kann ich dir relativ einfach beantworten, weil ich das ja schon mal vor knapp 18 Jahren gesagt habe, als Octagon eingestiegen ist. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr mit und bin auch die 2 Jahre, als Octagon drin war, nicht ins Stadion gegangen.
Oh, okay.
Das hat mir schon gereicht. Das hat mir schon gereicht, dass da so ein Investmentfonds dann reingegangen ist und mit Gentleschi dann irgend so ein Marketingmensch, der eigentlich vom Fußball und so keine Ahnung hat, und das hast du auch sofort gemerkt. Dann wurden dann so Sportdirektoren wie Tony Woodcock und sowas geholt, und Günther Peter Ploog als, also einfach, dann wurde einfach auf Großkotz gemacht. Und es war nicht mehr meine Eintracht. Das war dann einfach ein Konstrukt und ich hatte befürchtet, nie wieder zur Eintracht zu gehen. Aber Gott sei Dank war dieser Albtraum war ja dann nach knapp 2 Jahren Gott sei Dank beendet.
Konntest du das, also war das leicht für dich quasi nicht mehr hinzugehen, oder hast du dann auch schon gedacht mit, ah, ich wäre jetzt gerne da?
Boah, was ich jetzt erzähle, habe ich noch nie jemandem erzählt. Noch nie. Ich habe mich über jede Niederlage von der Eintracht zu der Zeit gefreut, in der Hoffnung, dass das Octagon-Kapitel dadurch beendet wird. Und ich habe Gott sei Dank recht behalten, denn das Octagon-Kapitel ist durch den Abstieg in die zweite Liga und ja, auch da noch durch Niederlagen, ich glaube, das war dann sogar unter Andermatt, ja, dann relativ schnell beendet worden. Und damit habe ich, ist Gott sei Dank das, was ich gehofft hatte, aufgegangen. Ich habe mich zu der Zeit über jede Niederlage gefreut und auch über den Abstieg, damit Octagon so schnell wie möglich rausgeht.
Hat Octagon uns am Ende nicht sogar noch Geld bezahlt, damit sie raus können?
Nee, die haben, sagen wir es mal so, die hatten, glaube ich, ich müsste mich jetzt täuschen, die hatten, glaube ich, das war noch D-Mark, 50 Millionen Mark in dieses Abenteuer investiert und haben dann aber auf eine Rückzahlung verzichtet. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben dann ihre Anteile zurück an den e.V. gegeben.
Ah, okay.
Also das war ja die, wir waren ja, glaube ich, mit der erste, oder wir sind ja sogar der erste Verein, der seine Profiabteilung ausgegliedert hatte in eine Kapitalgesellschaft. Ja. Da war ja dann auch diese Initiative Eintracht 2000, wo ich auch drin war, mit dem Guido Derkum, der dann später Fanabteilungsvorsitzender wurde, Axel Hellmann, der jetzt im Vorstand der Eintracht Fußball AG ist, der war auch dabei. Darüber habe ich auch den Axel Hellmann kennengelernt, beziehungsweise es gab dabei so eine Eintracht Frankfurt Mailingliste. Der Axel hatte damals in London und in Berlin, also in London hat er studiert gehabt, da haben wir ihn kennengelernt über die Mailingliste. Und dann hat er noch in Berlin studiert. Und da haben wir ihn auch in Berlin besucht und haben ihn dann kennengelernt. Und der war natürlich rhetorisch und vom Fachwissen eigentlich dann und auch unser Topmann gewesen von dieser Initiative. Und ja, das war so der Kampf gegen diese Ausgliederung und gegen Octagon, die da schon an der Tür gekratzt hatten, über ein Rainer Leben. Rainer Leben, der damals ein Schreckensszenario den Mitgliedern geboten hatte, über PowerPoint-Präsentation, also so ganz, ganz wie im schlechten Film, Sebastian muss dir das vorstellen. Das war so nach dem Motto, wirklich die Pistole den Mitgliedern auf die Brust gesetzt. Es musste ja ein Zweidrittelentscheid, glaube ich, her, dass sich die Profiabteilung ausgliedern konnte zu einer AG. Und dann wurde natürlich gesagt, wir bekommen keine Lizenz und der Verein ist gegen die Wand gefahren, bla bla blub. Dass aber ein Rainer Leben mit seinen Leuten per Machenschaften im Hintergrund selbst dafür gesorgt hat, dass wir in diese Gefahr kamen, keine Lizenz zu bekommen, dann wurden noch, wie heißt das, was bei der Mitgliederversammlung auf dem Tisch lag, so Tischauslagen, wo dann so diese ganzen Zahlen dann dieses ganze Schreckensszenario widerspiegeln sollte, wobei dann der Herr Rettig seinerzeit Sportvorstand beim SC Freiburg, zwischenzeitlich DFL, heute St. Pauli, dann diese Tischvorlagen dann verwendet hat und eine Anzeige gegen die Eintracht beim DFB losgetreten hat, weil wir gegen Lizenzierungsauflagen verstoßen haben. Und also es war ein richtiger Krimi, ein Wirtschaftskrimi schon fast. Und darüber könnte man ein Buch schreiben, weil es auch hinter den Kulissen geknallt hat ohne Ende. Am Ende des Tages haben dann die Mitglieder aus dieser Verzweiflung heraus dann per Zweidrittelmehrheit dieser Ausgliederung zugestimmt. Dann gab es dann die Eintracht Frankfurt Fußball AG, die gibt es heute noch. Und da hat sich dann Octagon eingekauft. Und als die dann nach 2 Jahre später rausgegangen sind, oder war es nur 1,5 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, haben die das dann dem e.V. zurückgegeben, ohne auch nur einen müden Cent dafür zu verlangen. Das heißt, wir hatten unglaublich viel Glück mit der ganzen Geschichte.
Hat man nicht auch irgendwann noch diesen ungarischen Investor gehabt?
Der war davor. Der soll tatsächlich, das hat mir der Gaetano Pertella erzählt, der damals Schatzmeister war bei der Eintracht. Der ist wirklich mit dem Bargeldkoffer erschienen. Der musst dir vorstellen, der kam an, 3-4 Jungs, so Gorillas mit Sonnenbrille, so aller hier WM-Endspiel, Putin-Regenschirm, ja, die hat er im Schlepptau gehabt und hat den Koffer die aufgemacht und da war dann irgendwie 1 Million D-Mark Bargeld drin und war wohl wenn ich, also ich müsste mich jetzt sehr täuschen, das ist jetzt schon 20 Jahre fast her. Er war wohl für eine Woche sogar Vorstandsvorsitzender von der Eintracht. Aber da müsste man mal wirklich beim Eintrachtmuseum, da müsste man mal so einen Abend, so einen Brainstorming-Abend, wie war das eigentlich wirklich damals, mit Matze Thoma und sowas machen und Stefan Minn, der das bestimmt auch noch weiß, auch noch ein Axel Hellmann müsste das wissen, was da tatsächlich passiert war. Aber, also ich glaube, das wäre ein spannendes Buch geworden, aber bei mir trügen jetzt mittlerweile auch die Erinnerungen.
Ich glaube, wenn du mit Insider-Informationen ein bisschen so das Innenleben von Eintracht Frankfurt Mitte bis Ende der 90er als irgendwie Sachbuch schreibst, wird es da kann ich schon mir die Rezension vorstellen, dass es ein wahrer Thriller ist.
Also es gibt einen Thriller, und zwar nachdem Octagon draußen war, wurde ja wieder ewig ein Vorstandsvorsitzender gesucht. Nee, beziehungsweise nee, dann war es erst mehr der Spahnmann vom Rhein-Main-Verbund.
Ja.
Ah nee, stopp. Oh, die Chronologie war anders. Also, Octagon geht raus. Wir sind sportlich, emotional, wirtschaftlich auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Das muss dann die Phase gewesen sein, wo der SC Freiburg unsere besten Spieler kaufen konnte. Und da wurde neuer Vorstandsvorsitzender gesucht. Und da ist man auch schon an Heribert Bruchhagen drangetreten, der damals noch Geschäftsführer der, ich weiß nicht, ob schon Deutsche Fußball League, also Liga hieß, also DFL oder Bundesliga, bla, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall Geschäftsführer der Bundesliga, an dem wurde schon herangetreten und er hatte auch schon Interesse, das zu machen. Aber irgendwie hatte sich der damalige, was dann schon Aufsichtsrat, ja, wir waren schon in der AG, hatte sich der damalige Aufsichtsrat dann gegen Bruchhagen entschieden und der wurde dann ein Doktor irgendwas geholt. Ich weiß gar nicht, hieß der Schneider, hieß der Dr. Schneider? Ein ganz, ganz skurriler Kauz, der dann Bild-Zeitungs-Interviews gleich gegeben hat und den Hund in Eintracht-Trikot übergezogen hat, mit dem dann der Hund durch den Garten gerannt ist, um damit zu zeigen, was er doch für ein toller Eintracht-Fan ist und alles. Ach, Schuster, Schuster hieß der. Der Dr. Schuster. Und dann hatte er Vorstellungs-PK, weil natürlich jetzt auch jeder wissen wollte, wer ist denn, was ist denn das für ein Vogel, wen hatten da die Eintracht als neuen Vorstandsvorsitzenden? Und da meinte, und ich war auch bei dieser Pressekonferenz, und da meinte der Dr. Schuster dann, ich bitte Sie jetzt, Ihre Mikrofone und Aufzeichnungsgeräte abzustellen, ich will jetzt einiges im Vertrauen erzählen. So, haben alle abgestellt und für mich war das natürlich das Signal, mach deinen scheiß MP3-Player an. Hab den MP3-Player auf Aufnahme gestellt und sogar dem Schuster auf den Tisch gelegt. So, dann hat er eine Dreiviertelstunde geredet, hat sich um Kopf und Kragen geredet und ich habe die ganze Zeit gegrinst, also grinsen, dass ich das aufgezeichnet habe, aber war natürlich auch komplett entsetzt, weil der war völlig, also er war also es kratzte an der Geisteskrankheit. Also er war verrückt. Der war einfach verrückt und hat Scheiße erzählt. Und die ganze versammelte Journalistenschar schaute sich an und hat sich gewundert, in welchem Szenario sie dabei wohnten. Und mein MP3-Player lief fleißig mit und habe das dann online gestellt. Und wir hatten damals die Seite eintrachtfans.de und habe diese Pressekonferenz ungeschnitten online gestellt. Und das muss wohl dann, Peter Fischer war schon Präsident vom e.V., dem Peter Fischer zugespielt worden, sondern in anderen Kreisen, den kompletten Aufsichtsrat und Leuten von der Bank, die uns unterstützt hatten, wurde dieses Interview zugespielt, was ich da aufgenommen hatte. Und am übernächsten Tag wurde Schuster dann entlassen. Aufgrund dieser PK und aufgrund meines PK-Mitschnitts. Bin ich heute noch stolz drauf, übrigens.
Also kann man dich Maulwurf außer Dienst bezeichnen, das ist
Maulwurf
okay.
außer Dienst, aber leider Gottes habe ich schon solche Erinnerungslücken. Also man müsste eigentlich über diese Zeit ein Buch schreiben, weil das war schon echt irre. Und dann wurde dann Bruchhagen, dem vorher abgesagt wurde dann wieder gefragt und Heribert hat da wohl keinen Stolz gehabt, weil normalerweise hätte man sagen können, ey Kinder, ihr habt einen Dr. Schuster vorgezogen, der wirklich wenn er schon nicht geisteskrank ist, dann schon senil im Endstadium ist, ja, da wolltet ihr mich nicht haben und jetzt fragt er mich. Also man hat ja auch irgendwo Stolz. Ja, und ja, Heribert Bruchhagen hat diesen Stolz nicht, hat also zugesagt. Und wir waren damals sogar in der Bundesliga. Das war genau, das war nach dem Reutlingen-Spiel. Reimann war ja Trainer, wir sind gegen Reutlingen aufgestiegen und da war ja noch der Sparmann Vorstandsvorsitzender. Und das war dann so zur Halbserie. Und dann hat Bruchhagen seine Eröffnungs-PK gemacht. Da hatte ich aber dann meinen MP3-Player dummerweise nicht dabei, wo Bruchhagen gesagt hat, zur Halbserie. Und wir standen, glaube ich, wir standen zwar auf dem Abstiegsplatz, aber fragt mich jetzt nicht, mit wie vielen Punkten Rückstand. Und da hat der Bruchhagen schon im Dezember dann gesagt, also die Bundesliga schenken wir ab, das hat keinen Sinn, wir werden niemals den Klassenerhalt schaffen. Ja, also war eigentlich auch nicht so gerade so ein sehr hoffnungsvoller, oh, Leverkusen führt 1-0. Das war auch nicht gerade so ein sehr hoffnungsvoller Einstieg. Hat aber dann nichtsdestotrotz.
Bei mir steht es noch 0-0.
Okay. Ach, dann kann ich ja gleich noch eine Marseille-Anekdote erzählen, bevor wir Schluss machen. Ja, und hat dann eigentlich gesagt. Ja. Hat dann gesagt, die Bundesliga schenken wir ab, das hat keinen Sinn. Hat dann aber in der Winterpause Chris und Amanatidis geholt. Und den und auch den Ingo Hertz. Ingo Hertz, ja, Amanatidis und Chris. Ja. Ich glaube, alle drei kamen in der Winterpause, ne?
Da war ich gerade, da war ich noch in der Schule gewesen, also hatte zwar quasi mein Abiturjahr. Und da weiß ich noch, da hatte die Schule, hatte Landespolitiker zu Diskussionen mit Schülern eingeladen. Also die ganze Schule ist irgendwie in der Aula versammelt und Landespolitiker sind gekommen. Und da, also von allen großen Parteien, ein Politiker und man konnte Fragen stellen. Und da wurden meistens immer relativ dumme Fragen von den Schülern gestellt, sodass dass man sich meistens geschämt hatte. Und für die CDU war da ein gewisser Herr Jung, der ja damals auch im Aufsichtsrat der Eintracht war, mhm, bevor er Außenminister wurde. Mhm. Verteidigungsminister war es, ne?
Verteidigungsminister. Ja. Ganz kurz nur als Einwurf, der dann als Verteidigungsminister live aus Afghanistan den Tagesthemen zugeschaltet war und eine Eintracht-Frankfurt-Krawatte anhatte am Hindukusch. Großes, großes, okay. Kino. Großes Kino, aber das nur so am Rande.
Schön. Auf jeden Fall hatten wir da relativ gut eingekauft mit diesen ne? Also ich meine, das waren ja...
Also ich glaube, das waren ja wirklich... Aber ich muss mich jetzt täuschen, aber ich müsste Amanatidis, Chris und Hertz gewesen sein, ne? Die wäre dann... Die im Dreierpark
haben wir geholt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ob der da auch zu der Zeit kam.
Also weil wir hatten dann das... Genau, wir hatten nämlich das erste Spiel in der Rückrunde, hatten wir in Leverkusen gespielt und in Leverkusen gewonnen, sensationell. Mhm. Und ich glaube, Chris und Hertz hatten die Tore geschossen zu einem... Ich sag jetzt mal 2-1-Sieg für uns.
Ja, wir hatten relativ gut angefangen und dann sind wir irgendwie eingebrochen. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, bei der Schuldiskussion und dann ist habe ich schon mit meinem Kumpel, der heute immer noch neben mir immer bei jedem Spiel sitzt, und wir damals uns über die Eintracht quasi mehr oder weniger kennengelernt haben in der Schule, wir haben schon darüber diskutiert die ganze Zeit, sollen wir fragen? Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, Entschuldigung, es wurden jetzt schon so viele dumme Fragen gestellt. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, schaffen wir den Klassenerhalt? Und dann hat der Herr Jung gelacht und hat die Neueinkäufe erwähnt und sonst irgendwas und hat dann gesagt mit, ja, und ganz klar, unser Ziel ist 2006 Europapokal. Und dann sind wir beide aufgestanden, haben gejubelt und geklatscht. Der Rest hat alles so gelacht. Und dann, der Treppenwitz ist ja, dass wir wirklich 2006 in den UEFA-Pokal gekommen sind. Halt noch mit einem Jahr zweiten Liga dazwischen, aber das ist sicherlich nicht so geplant war. Aber der Herr Jung hat sich damals als Prophet bewiesen.
Oh, sehr schön. Das ist ja eine geile Geschichte.
Ja.
Ja, schade, wie gesagt, dass es aus dieser Zeit kein Buch gibt, wäre hochinteressant. Aber jetzt, bevor wir Schluss machen, ich bin nämlich jetzt auch langsam aufgeregt. Es geht bald los mit dem, hoffentlich mit dem nächsten Auswärtstreier in Gladbach. Marseille. Ging ja hier auch nur über einen Streamingdienst, DAZN oder DAZN oder wie du sie auch immer nennen willst, keine Ahnung.
So, ja.
DAZN, ich nenne es immer DAZN, hört sich irgendwie irre an.
Weil du es vorhin auch schon erwähnt hast, ich finde das wirklich gut eigentlich, das System. Also ich habe mir schon oft irgendwie gewünscht, holt euch ja die ganze Bundesliga von Sky, weil bei euch läuft es wenigstens besser und die
Ja.
Übertragung ist besser.
Ja, und vor allen Dingen
Und
hast du, da
ich mag
musst du.
das Konzept.
Das Konzept ist gut, und du hast
Und
keinen
es ist
Kalmund.
bezahlbar.
Ja, eben, ich finde es auch. Das ist gut, wenn jetzt Bundesliga dabei wäre, aber ich würde dafür auch 20 Euro bezahlen. Also gar kein Thema. Ja, oder 25
Ja.
Euro meinetwegen. Also es ist mir dann auch wert. Aber das haben die schon ganz gut gemacht. Auch ich habe dann auch dann, wir hatten ja gegen Marseille das 18-Uhr-Spiel und dann hatte ich mir die 21-Uhr-Spiele dann über die Konferenz angeschaut. War auch sehr gut gemacht. Nee, hat mir schon ganz gut gefallen. Aber ich werde, wenn wir jetzt doch das Kapitel Europapokal dann irgendwann Ende Mai beenden sollten, werde ich das dann auch wieder kündigen. Also es interessiert mich jetzt wirklich in erster Linie nur wegen uns.
Ja.
Na gut, aber auf jeden Fall. Ich habe ja dann das Spiel hier mit dem Nachbarn gesehen und wir hatten dann mal kurz einen Ausfall des Internets, sodass wir eine Minute oder 2 Minuten kein Bild hatten und dann ging es weiter. Und was ich nicht gemerkt hatte, ist, dass wir nicht mehr auf dem Live-Bild waren, sondern diese 2 Minuten nachgeholt wurden. Also das heißt, wir hatten eigentlich nichts verpasst, weil diese 2 Minuten Bildausfall hat dann irgendwie DAZN über, keine Ahnung, über irgendeinen Algorithmus erkannt und hat dann eigentlich nahtlos die Übertragung für uns jetzt fortgesetzt. So, mittlerweile waren wir aber schon 3 Minuten zurück. Und ich habe diese blöde Eintracht Adler-App, wie jeder von uns.
Ja.
Und ich habe das Handy nicht auf stumm geschaltet, was man dann
Ja.
schon machen sollte. Ich lerne ja auch. Und dann hörst du diesen, also normalerweise ist ja mal geil, wenn du mit der Eintracht Adler-App, wenn du irgendwo in der Kneipe bist oder im Bus oder keine Ahnung, und dann geht dieses Adlergeschrei los, dieses ja, wo dann alles so aufschreckt und ich ja auch immer noch aufschrecke, weil ich mal denke, was ist das? Ja, das ist dann die Eintracht Adler-App mit einer Meldung. So, und bei dem Spiel, dann ist ja mal ein Torjubel. So, und dann ging ein Torjubel auf einmal los. Und ich so, nein, wir waren ja in Unterzahl, ja? Dachte, scheiße, jetzt hat Marseille ein Tor geschossen. Das Problem ist, ich brauche auch mittlerweile eine Leserbrille. Ich habe dann das Handy in der Hand gehabt, es war dunkel, das Spiel lief, mein Nachbar war schon besoffen auf seinem Sofa. Und ich konnte da nicht erkennen, also es musste ein Tor gefallen sein, konnte aber ohne Brille nichts erkennen. Und halt dann das Handy hin und her. Und erahne, ein 1:2. Und dann denke ich, das kann ja nicht sein. Und dann wurde dieser Torschütze angezeigt. Jovic, 1:2 durch Jovic. Und denke, nein, nein. Und da lief dann über, wir sahen dann irgendwie die 85. Minute. Und das Jovic-Tor war ja, glaube ich, in der 89. oder so. Und dann, nee, das kann nicht sein. Wir führen jetzt 2:1. Wie soll das gehen? Bin dann aufgestanden, hab mir dann zu meinem Nachbarn, steh auf. Und er sowieso. Ja, wir gewinnen jetzt 2:1. Luka Jovic schießt jetzt gleich das 2:1. Guckt er mich an, dass es mich gar nicht mitbekommen, wie ich da mein Handy rumgefummelt hatte. Und dann meint er so, wie? Wie? Wir gewinnen 2:1, Luka Jovic, was ist denn los? Woher weißt du das? Ich weiß das, ich weiß das. Und dann standen wir 2 Minuten vor diesem Fernseher. Ein völlig verdatterter Nachbar und ich so halt in Vorfreude schon und dann macht Jovic das Tor. Du hättest mal in sein Gesicht sehen müssen. Er hat wirklich gedacht, ich habe da eine seherische Vorahnung gehabt.
Ja, ich hatte das mal umgekehrt, als wir über Sky Go geguckt hatten und die irgendwie eine Riesenverzögerung auch hatten. Irgendwie war die Halbzeit auch gefühlt eine halbe Stunde, keine Ahnung. Und auf jeden Fall springt dann von jemandem, der mit uns geguckt hat, die Kicker-App auf mit, ich glaube, es war Tor für Augsburg. Die hatten irgendwie 1:0 geführt oder so in Augsburg. Und vielleicht war es auch gar nicht Augsburg, aber irgend so ein Spiel. Und hatten gerade Ball und dann den Ball gehabt. Und dann springt bei einem die Kicker-App los. Und dann sagt er, also der Kicker sagt mir 1:1 Augsburg. Ich so, ja, wir sehen es doch gerade. Und wirklich eine Minute später oder so sehen wir dann das Tor. Und das seitdem ermahne ich wirklich alle Leute, die mit mir irgendwie über Internetstreams gucken, dass sie ihre blöden Live-Ticker
Ja,
ausstellen.
genau das, genau das. Das
Weil
nimmt dir
das
dann die
hoffe ich dann
Freude.
nicht, während ich das live gucke.
Und im Eintracht-Forum
Natürlich ist das
deine.
jetzt eine schöne Geschichte von dir.
Ja, ist jetzt, wie gesagt, aber ich brauche es jetzt auch nicht oft. Also ich werde auch in Zukunft jetzt das Handy immer stumm schalten. 2-0 für Leverkusen, für alle Leute, die das jetzt
Danke,
hören.
beim.
Wir sind nicht live. Ach, du bist live, ne? nee, aber es gibt
Bei
dann auch.
Leverkusen gerade im Angriff. Ich glaube, da passiert was.
Ja.
Boah. Ja, okay.
Ja, beim Eintracht-Forum hat einer geschildert, der jetzt auf der Bergerstraße gesehen. Wir hatten ja auch noch an dem Tag hier schönes Wetter, also Sommerwetter, die Leute draußen gesessen. Und es gibt wohl für die Sky-Kneipen gibt es einen eigenen Channel, die dann über das Sky-Kneipen-Abonnement, was übrigens ein Vermögen kostet,
Ja.
auch dieses DAZN mitgezahlt. Also die haben das dann nicht über ein Streaming, sondern über einen Satellit, also relativ dann in guter Qualität und dann vor allen Dingen zeitnah an den Live-Ereignissen. Und der Amish Pub in der oberen Bergerstraße, den kennst du bestimmt, gegenüber vom Solzer, der hatte wohl dieses Fernsehbild von DAZN, während die anderen Kneipen alle dann über den Streamingdienst das gezeigt haben. So, und dann war natürlich so, dass
Ja.
die schon gehört haben, beim Pub, als das 1 zu 1 gefallen ist, war dann ein Riesenjubel und die komplette Bergerstraße, die draußen saß, war so irritiert, was ist da los? Und eine Minute später fiel dann das 1 zu 1, dann bei denen auch. Dann wussten die natürlich, okay, die beim Pub sind eine Minute vor. Und dann haben die dann irgendwann gesagt, hoffentlich jubeln die beim Pub wieder, hoffentlich jubeln die. Dann war dann schon die 88. Minute und hoffentlich jubeln die. Auf einmal jubeln die. Und dann wussten natürlich der Rest der Bergerstraße, jetzt mussten Tor fallen. Und das war ja dann quasi in der Schlussminute. Da müssen die alle aufgestanden haben und schon geheult haben vor Vorfreude, weil die wussten, jetzt fällt gleich das Tor. Die müssen da schon wirklich geheult haben. Analog wie Gacinovic auf das leere Tor
Ja.
zuläuft, müssen so die gleichen Gefühlswallungen vorhanden gewesen sein, weil die wussten bei Gacinovic auch, das Tor fällt gleich. Und die wussten halt auch alle, das Tor fällt gleich. Naja, und entsprechend war der Jubel. Und da muss ich sagen, das hätte ich auch gern miterlebt.
Ja, wenn es ab und zu mal so ist,
Es darf kein Dauerzustand sein,
und nicht
genau.
immer, ja, ich hatte es auch mal bei irgend so einem EM, WM, als Italien im Elfmeterschießen gegen Spanien rausgeflogen ist. Und ich hatte irgendwie 30 Sekunden Vorsprung vor meinem italienischen Nachbarn in der Straße, gegenüber von der Straße. Und hab dann immer, ich wusste dann schon, dass der Italiener verschießt und hab dann genau hingehört, wenn dann kam, ah, yeah, no, no, no. War schön. Schön, wenn man im Vorsprung ist.
Ja, und es ist auch schön, wenn dann vielleicht der eigene Verein nicht davon betroffen ist, weil wie gesagt, es ist mal so zum Erzählen ganz lustig, aber man muss das nicht dauerhaft erleben. Also das nächste Mal bitte Handy ausmachen.
Und schick mir bitte nachher keine Nachrichten, wenn wir ein Tor schießen.
Nein, mache ich nicht, mache ich nicht. Dann habe ich jetzt noch einen Programmhinweis. Am Donnerstag, was haben wir denn heute? Mittwoch, oh, das ist morgen, 27.09. Da müsste die Sendung hier schon online sein. Also Donnerstag, 27.09. 19 und 21 Uhr wieder neue Folge Eintracht Fans TV auf Rhein-Main TV. Diesmal macht es Dirk alleine mit dem Basti von Fanprojekt, der in Marseille war. Und ja, erzählt, was so was hier passiert ist, so ein bisschen auch die rechte Situation wegen dem Stadtverbot und so das Ganze drumherum. Also laut WhatsApp von Dirk muss das eine ziemlich geile und informative Sendung geworden sein. Wie gesagt, dann am Donnerstag auf Rhein-Main-TV und ab Freitag in der Mediathek. Wir spielen dann am Sonntag um 15:30 Uhr gegen Hannover 96. Und ich würde sagen, wir babbeln dann nach dem Spiel und vor dem Spiel gegen Rom, was am 4. Oktober ist.
Ja, ich muss Hannover muss ich um, das ist bei mir 6:30 Uhr, dann möchte ich kurz anmerken.
Okay.
Ja, das wird sportlich.
Ja, hört sich doch gut an. Aber
Aber.
danach, hast du denn, wie sind deine Arbeitszeiten? Hast du denn am Sonntag frei oder musst du dann noch arbeiten auf dem Campingplatz?
Ich muss dann, also ich habe heute und morgen frei.
Okay.
Aber ich arbeite jeden Tag erst um 14 Uhr, das heißt, alles, was in Deutschland passiert, kann ich verfolgen und dann geht mein Tag erst los.
Und kannst dann notfalls nach dem Hannover-Spiel auch noch mal 2 Stunden dich noch mal hinlegen, ja?
Ja, gut, ja, ich kann mich dann auch nochmal hinlegen, ja.
Das machst du wahrscheinlich auch.
Schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht bin ich dann auch zu euphorisch und kann gar nicht mehr schlafen.
Dann kannst du dir denn das 18-Uhr-Spiel anschauen. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Vielleicht könnte es ja
Wahrscheinlich
interessant sein.
irgendeine Kacke, die ich gar nicht sehen will.
Eben, eben. Ich habe jetzt auch keinen Bock nachzuschauen. Ja, in diesem Sinne, dann hören wir uns nächste Woche vom Spiel gegen Rom. Und ja, vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast.
Gerne, gerne.
Und wir haben ja
Dann,
wieder, wir haben ja mal wieder gut in die Archive, in den Archiven rumgewühlt.
ungarischer Investor Greuther Fürth und Karabaskadace. Stand jetzt nicht auf dem Plan
Nein,
alles.
muss aber erstmal getoppt werden.
Ja, übrigens, das Sonntagsspiel ist Augsburg gegen Freiburg. Das andere, das kann ich mir auch getrost schenken.
Das ist sogar langweiliger als Schäfchen zählen. Also als Einschlafmittel kannst du es vielleicht verwenden.
Ja, ich bin gespannt. Gut, dann bereite ich mich mal langsam auf Gladbach vor.
Alles klar, ich auch. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ein bisschen ist
Ja.
gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen
Gut.
Tag. Liebe Grüße an den Hund. Und dann bis nächste Woche. Viel Spaß jetzt beim
Dankeschön.
Gladbach-Spiel. Und ich verspreche dir, ich werde dich nicht mit Tor-SMS malträtieren.
3 Minuten später darfst du es ja gerne machen.
Okay, alles klar. Also viel Spaß.
Ja, mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.